Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss! Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn Stu alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird. Möge der Spaß beginnen!
Hallo, willkommen bei Schocker mit Schlogger. Schon in der dritten Ausgabe sind wir. Das heißt, wir sind jetzt ein Quartal quasi alt. Das ist natürlich Grund zur Freude, Grund zum Feiern. Und ich feiere nicht alleine, denn mir im virtuellen Raum entgegen sitzt wie immer die Schlogger. Hallo Schlogger.
Hallo, lieber Stu.
Unsere dritte Folge. Ich will ehrlich sein, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit bringt.
Ja, ich weiß auch nicht, was meine Psyche, die liegt schon am Boden und wimmert, aber wir ziehen das durch.
Ja, ihr habt euch da draußen entschieden, dass wir in der dritten Folge über Sleepaway Camp reden, der in Deutschland auch lief unter dem Titel Blutiger Sommer, das Camp des Grauens. Bevor wir aber darüber reden, noch ein bisschen Manöverkritik zur zweiten Ausgabe. Liebe Schlogger, brennt dir irgendwas auf dem Herzen, was du auf der zweiten Ausgabe loswerden möchtest?
Wir haben ja in der zweiten Ausgabe haben wir das Omen besprochen und ich hatte mich da ja an einer Stelle so verhört. Wir haben ihn auf Englisch geguckt mit Untertiteln und dann sagt der ja, its mother was a Jack. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was ist ein Jack, was soll das sein? Ist es ein Esel, weil auf Englisch heißt Esel ja auch Jackass und habe es überhaupt nicht geschnallt und habe es mir auch nicht erklären lassen wollen, weil ich ja erwarten wollte, bis wir das besprechen und bis du es mir dann erklären kannst und du es mir dann ja offenbart, its mother was a jackal, also ein Schakal. Und als ich dann jetzt, um unsere Podcast-Folge zu bewerben, die Filmposter rausgesucht habe, da ist ja sogar auf dem fucking Filmposter ist ja der Schatten ein Schakal oder ein Hund. Also wie dumm kann ich eigentlich sein? So, da seht ihr mal, wie wenig ich wirklich über die Filme weiß. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich nur, ja okay, krass, ich weiß wirklich nichts.
Ein Freund von mir hat das tatsächlich dann, fand das auch sehr amüsant und meinte, er hatte dann immer so vor Augen, wie dann Johnny Knoxville, da steht, hi, mein Name ist Johnny Knoxville and this is the Omen.
Ja, genau. Also an Jackass, da haben wir natürlich auch drüber kurz Witze gemacht beim Gucken, weil ich wirklich gar nicht, Jackass, Und ich hab's wirklich, ich auch mit Schakal, das war allen irgendwie klar, irgendwie um mich rum und mir war das so völlig überhaupt gar nicht klar, warum seine Mutter denn ein Schakal sein sollte. Und deswegen kam ich da überhaupt nicht drauf. Aber dieses Filmposter dann sogar selbst, irgendwie ist das ein Ding? Ist der Sohn des Teufels der Sohn von einem Schakal eigentlich? Ist die Mutter des Teufels ein Schakal? Jedenfalls bin ich da irgendwie, habe ich das Gefühl, ist es irgendeine Welt, von der ich keine Ahnung habe.
Vor allem auch, ich meine, Schakal ist ja ein Raubtier. Das macht ja irgendwie, sag ich mal, ein bisschen mehr Sinn, wenn du der Sohn des Teufels bist. Aber ein Esel, das ist schon ein bisschen unwürdig für den Sohn des Teufels.
Das habe ich ja auch gar nicht geblickt. Ich habe ja überhaupt, mein Gehirn hat sich ja nur irgendwie versucht zu erklären. Aber ich finde auch Schakal, das ist so ein kleiner Pups. Hunde-Raubtier. Also klar, in der ägyptischen Mythologie vielleicht irgendwie noch cooler, aber warum nicht die Mutter war ein Dinosaurier oder war irgendein mächtiges Riesenraubtier?
Es hätte noch schlimmer kommen können irgendwie, weißt du, der Vater war so, ist der Teufel und seine Mutter war ein Schabrackentapir oder so.
Das auch die sind so süß, das sind doch die so halb schwarz und halb weiß sind.
Oh. Ja, genau.
Ja, okay. Ja.
Ansonsten, wir haben ein bisschen Feedback bekommen zur zweiten Folge. Das war wieder sehr positiv. Vielen Dank dafür. Das
Dankeschön.
Ist rund genug, dass wir weitermachen. Wir freuen uns sehr auf diese Folge und auf die nächsten, die dann noch kommen. Wie gesagt, immer am 13. gibt es eine neue Ausgabe. Eine Sache noch, die uns herangetragen wurde, und zwar geht es um unser Poster diesmal, um unsere Grafik, die natürlich Schlogger gemacht hat, da muss man nicht drüber reden, weil Schlogger, das wissen wir alle, ist ja Comic-Künstler. Und wir wollen es jetzt so handhaben, dass jede neue Folge keine neue Grafik hat, aber dass die farbliche Codierung ein bisschen variiert, damit ihr dann einfach wisst, in ungefähr 20 Jahren, Gelb-Ocker. Das war doch ganz bestimmt der weiße Haifen. Ne?
Also. Ja, oder dass ihr einfach, genau, den Tipp fand ich gut, dass man einfach von vornherein weiß, das sind unterschiedliche Folgen. Also es muss jetzt nicht jede Folge eine eigene Farbe bekommen, aber dass wir immer durchrotieren und dass klar ist hier, das ist jetzt eine neue Folge, weil man eben sieht, das ist eine andere Farbe als die Folge davor.
Ja.
Danke für den Tipp.
Ja, gut.
super.
Ja, wirklich, das hat uns weitergeholfen. Und ihr habt natürlich recht, ihr habt mich bei allem recht, hast du ja gesagt. Aber in ganz vielen Sachen habt ihr recht. Und wie gesagt, hinterlasst gerne Kommentare, entweder beim Pedestammtisch oder auch gerne bei der Kollegin Schlogger. Schlogger, ich habe bei der zweiten Folge ja versucht, sowas Neues zu etablieren, eine Art Smalltalk zu Beginn jedes Podcasts. Und zwar, was war der letzte horrormäßige Moment, den du erlebt hast? Das ist mit der zweiten Folge so ein bisschen, ich weiß nicht, war so, das Ergebnis war so ein bisschen, nee, aber ich habe jetzt was erlebt.
Ja, du hast doch Karneval erlebt letztes Mal, das ist doch Horror, oder nicht?
Ja, und das ja gesagt, wir nehmen diesen Podcast auch relativ zeitnah nach Karneval auf, aber das meine ich gar nicht, Karneval war jetzt nicht so geil, aber es war nicht so schlimm, aber pass auf, gestern Abend, wir nehmen es ja am Sonntagabend auf, gestern Abend, also Samstagabend, kam mir die Lust, ich hätte Lust auf ein Kaltgetränk, auf ein alkoholisches Kaltgetränk namens Bier, Bilz, ne, wir erinnern uns.
Genau.
Und bin dann recht spät abends zum Supermarkt meines Vertrauens gegangen und habe mir eine Flasche Bilz geholt und gehe dann mit zur Kasse und es ist wirklich so kurz vor Ladenschluss, also nach 10 Minuten noch und dann wäre der Laden zu gewesen und der Verkäufer an der Kasse guckt mich vorwurfsvoll an, zieht die Flasche über den Scanner und sagt, kein schöner Abend heute, was? Und dann bin ich sehr deprimiert mit meinem Bilz nach Hause gegangen. Weil ich dachte, boah, eigentlich hat er recht, es ist Samstagabend und mein Highlight besteht darin, dass ich nochmal rausgegangen bin, mir ein Bild zu holen.
Ist ja, also dieser Mann hat quasi seine Gefühle auf dich übertragen.
Ja, ja.
Das ist wirklich ein bisschen gruselig.
Ja, weißt du, es geht nicht darum, wir wollen hier nicht nur über Horror reden, sondern auch über Gefühle. Ne? Das ist mir wichtig.
Horrorgucker haben Gefühle, es sind doch alles abgebrühte, kalte Piep.
Ja. Ja, das sind natürlich die meisten Leute, die Horrorfilme gerne gucken und die meisten Leute, die auch über Horrorfilme podcasten, sind halt abgebrühte Motherfucker. Da müssen wir nicht drüber reden.
Ja, müssen wir nicht drüber reden. Okay, also
ich bin
das war dein Horrorerlebnis. Dann habe ich auch ein Horrorerlebnis.
Okay,
bitte. Und zwar, ich war heute mit meinen Kindern im Disney Channel Mitmachkino. Das
klingt jetzt schon gruselig.
Genau, also ich sag schon mal, ich fand es gleichzeitig total cool und gruselig. Und man zahlt da 5 €, also gar nicht so viel, ist okay für Kino, um sich dann eine Stunde lang, und das war mir vorher nicht bewusst, Werbung für den Disney Channel angucken zu dürfen. Und zwar mit einem vollen Cinemax-Kinosaal voller Kinder und Eltern, die halb am Arsch sind und halb sich sagen, okay, was soll ich sonst machen mit meinen Bratzen, die alle voll auf Softgetränken und Popcorn sind. Vor dir ist so eine ganz schlechte 3D-animierte Mickey Maus, weil das auf einem Kino, auf einer Kinoleinwand irgendwie total schlecht aussieht, das 3D, weil es nur für so kleine Bildschirme gebaut wurde. Und in dieser Atmosphäre sitzt man dann, die Kinder fangen an zu schreien, klatschen bei jedem Scheiß mit, lachen laut und du sitzt nur da und denkst, oh Gott. Und alle 5 Minuten wird gesagt, Disney Channel, Disney Channel, Disney Channel. Und die Figuren werden noch irgendwie prominent dir und deinen Kindern natürlich ins Ohr gelegt. Fand ich, wie gesagt, auf der einen Seite total cool, weil es wurde auch eine Folge Bluey gezeigt und Bluey liebe ich ja. Das war für mich, hat es für mich wettgemacht. Aber die anderen 40 Minuten waren dann eben dementsprechend interessant. Das könnte man vielleicht als Horror zählen, vor allem vielleicht für Leute, die keine Kinder haben, aber vielleicht auch gerade für Leute, die Kinder haben und wissen, wie Kinder so drauf sind in so einer Situation.
Okay. Mein letzter Kinofilm war Dune 2, der kein Disney-Mitmach-Kino war. Da war ich sehr dankbar für.
Was würde man da mitmachen? Alle müssen einmal Sand nach vorne schmeißen oder müssen sich ihre Strohhelme in die Nase stecken.
Ja. Okay. Pass auf. Dune 2 ist ein großartiger Film. Ob Sleepaway Camp ein großartiger Film ist, nein, ist er nicht, werden wir jetzt erklären.
Was?
Okay. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, ne?
Ja, wie alle Horrorfilme hier. Ich habe diesen Horrorfilm zum ersten Mal gesehen und ich wusste, siehe auch das Omen-Poster, ich wusste nichts, null über diesen Film vorher.
Bevor ich jetzt hier hingestellt werde von wegen, der zuhört nicht zu, sei gesagt, es gibt ja auch Horrorfilme, von denen du sagst, du hast die mal gesehen, kannst dich aber nicht mehr so viel dran erinnern.
Das stimmt, das gibt es auch, ja.
Ne? Mhm. Ja. Die groben Fakten. Sleepaway Camp ist aus dem Jahre 1983, das heißt, der Film ist genauso alt wie ich, ist mittlerweile uncut ab 16, war wohl mal eine Zeit indiziert, glaube ich. Es gab aber auch früher schon eine kürze Fassung, da fehlten immer ein paar Sekunden und ist der erste Film von Regisseur Robert Hiltzik, der tatsächlich in seiner ganzen Karriere 2 Filme gedreht hat, nämlich einmal Sleepaway Camp und einmal Return to Sleepaway Camp. Gratulation.
Okay, super.
Und ja, Sleepaway Camp, der Name verrät es schon und ich weiß, in Deutschland heißt er Blutiger Sommer, aber ich finde Sleepaway Camp klingt irgendwie griffiger als Blutiger Sommer Camp des Grauens, oder?
Ja, also wir im Sleepaway Camp ahnt man noch nicht, dass es blutig wird, aber allein vom Genre kann man es vielleicht sich ableiten. Und Sleepaway Camp heißt doch einfach Schlaf woanders Lager. Das ist doch in Ordnung.
Genau, genau. Und ich habe mir zur Vorbereitung so ein paar Promotion-Sachen angeguckt. Auch das offizielle Poster. Und das ist ganz cool, weil an der oberen Bildhälfte siehst du so einen zerrissenen Brief. Und da steht halt, hallo Mom, hallo Dad. Ich bin jetzt schon seit Wochen hier in diesem Sleepaway-Camp. Bitte holt mich ab. Ich habe Angst. Und das erinnerte mich sehr stark an meine erste Erfahrung auf Klassenfahrt, wo ich auch abends Tränen aufgelöst meine Mutter angerufen habe. Mama, Mutter, hol mich hier ab. Ich will hier nicht bleiben.
Und weil da auch Leute umgebracht wurden?
Ja, ja, aber ich war der Killer.
Ah, ja, okay. Mhm. Mama, Mama.
Nein, also ich glaube halt, also für mich wirkt das immer so ein bisschen befremdend, weil diese Sache Sommercamp, das heißt, Kinder werden von ihren Eltern quasi in den Sommerferien abgeschoben. Hier geht mal 8 Wochen hier in dieses Ferienlager und habt Spaß und Mama und Dada machen sonst was. Ich war echt immer ganz froh, dass es in Deutschland oder zumindest bei mir nie Thema war. Oder ist dir das als Konzept bekannt?
Also ich war auch oft mit meiner Schwester in Lagern, aber die waren nie die ganzen Sommerferien lang. Also die waren, glaube ich, maximal 10 Tage und dann waren wir auf allen möglichen Lagern. Also wir waren mal in einem Zirkuslager, da hat man das Hälfte der Zeit hat man einen Zirkus in 1000 Anführungsstrichen geübt, Zirkusprogramm, und ist dann die andere Hälfte mit Fahrrädern durchs Dorf gezogen und hat das aufgeführt. Ich war ein Clown und ein Fahrradkünstler. Also ich bin dann im Kreis durch die Manege gefahren, noch in meinem Clowns-Make-up und habe mich auf den Sattel gestellt mit Händen am Lenker. Wow. Und in einem Sportlager war ich mal, aber nie die ganzen Ferien. Ich glaube, das hätte ich auch überhaupt nicht ausgehalten.
Ja, also für mich war das nie was. Also wirklich, ich habe Klassenfahrten noch echt immer gehasst, wirklich. Für mich galt die Regel in der Schule, ihr habt mich von Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr. Danach bin ich frei. Und bei Klassenfahrten war es halt so, nee, ich war halt rund um die Uhr quasi unfrei. Deswegen fand ich das immer ganz furchtbar.
Ja, das verstehe ich. Ich hatte ja immer meine Schwester. Das war auch das Gute, dass wir nie alleine waren. Obwohl ich es grundsätzlich halbwegs okay fand, wenn ich mich dann an die Leute und die Situation gewöhnt hatte.
Ja. Hattest du im Vorfeld denn schon irgendwas zumindest gehört von Sleepaway Camp? Oder hat deine Horrorquelle Harry Horror vielleicht schon so Andeutungen gemacht oder dich schon, sag ich mal, psychisch darauf vorbereitet, was du dann da sehen wirst?
Nee, die einzige Vorbereitung, die ich von meiner Harry Horrorquelle bekam, war, ich soll, wenn ich den abstimmen lasse bei mir in der Community, welcher Film denn als nächstes geguckt werden soll, mir die Kommentare nicht anschauen, weil die Gefahr besteht, dass mir das Ende gespoilert wird. Das heißt, ich hatte schon eine Ahnung, dass da am Ende was passiert, was vielleicht erinnerungswürdig wird. Aber mehr wusste ich wirklich nicht drüber.
Gutes Stichwort. Hier als kleine Vorwarnung, wir sind ein Spoiler-Podcast. Wir werden jetzt hier nicht, glaube ich, sofort alles wegspoilern, aber nur aus Sicherheitsgründen, wenn ihr euch jetzt dieser Film interessiert. Es ist vielleicht nicht ganz so legal, aber es gibt ihn auf Deutsch wie auf Englisch komplett und ungeschnitten auf YouTube. Da könnt ihr ihn gerne gucken. Ihr könnt ihn aber auch durch auch DVD, Blu-ray, und es gibt garantiert auch einen Streamingdienst, der diesen Film hat. Dann würde ich sagen, wenn ihr euch den Film wirklich interessiert, macht jetzt hier auf Pause, guckt euch den Film an. Der geht auch nicht lang, glaube ich, knackige 90 Minuten ist der kurz und kommt dann wieder, weil wir werden hier garantiert spoilern, nicht nur den großen Reveal, sondern vielleicht auch, wie wird Typ A umgebracht, wie wird Mädel B umgebracht. Deswegen hier die Spoilerwarnung ausgesprochen.
Genau,
so,
also,
haben wir es auch abgehakt.
Genau, also der Film ist jetzt schon einfach vom Ende habe ich gehört, das ist schon, das kennt man schon in der Horrorbranche. Also von daher tut euch den ruhig an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt bis jetzt.
Aber du würdest auch sagen, so wie ich, Sleepaway Camp ist vielleicht so in gewissen Fankreisen oder Horrorblasen vielleicht bekannt, aber er ist jetzt nicht so bekannt wie jetzt ein Nightmare, ein Freitag der 13. oder ein Halloween, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich hatte auch noch von Nightmare und Halloween habe ich ja schon gehört, obwohl ich hier Halloween auch noch nie gesehen habe und Nightmare und Elm Street erst vor kurzem für unseren hier Telehorst nachgeholt hatte. Aber von Sleepaway Camp hatte ich wirklich noch gar nie gehört. Aber ich denke schon, dass das Ende was ist, was man eben, worüber auch gesprochen wird. Ob der Film selbst auch gut ist, darüber werden wir ja sicherlich noch zuhauf zu sprechen kommen in unserem Podcast jetzt.
Ja. Man kann die Handlung grob abkürzen. Es geht um ein Camp. Das ist ein Camp, das steht, glaube ich, auch kurz vor der Pleite. Und da kommen halt Kinder an und die verbringen da zusammen einen Sommer. Und ein Killer geht um und tötet nach und nach Leute. Das ist im Grunde die ganze Handlung. Aber es fängt ja nicht an damit, dass wir das Camp kennenlernen, sondern es beginnt ja mit einer Tragödie aus der Vergangenheit.
Mhm. Ja, da ging's schon los. Du, ich hatte ja gesagt, bittest du, ich halte ein paar Sachen nicht aus. Und zwar, wenn Kinder sterben oder irgendwas mit Kindern ist. Na, herzlichen Dank, denn dieser Film geht damit los, dass man weiß es nicht so genau. Also wir befinden uns auch an irgendeinem See. Wir sehen, da ist ein Vater, der ist mit seinen zwei Kindern, die Schwimmwesten tragen, auf so einem kleinen Segelboot. Gleichzeitig sehen wir, wie ein Teenager-Junge und ein Teenager-Mädchen in einem Motorboot fahren, die hinten dran eine Wasserski-Freundin hängen haben. Und was soll auch passieren? Das Mädel sagt, hier, lass mich auch mal lenken. Und natürlich fährt dann das Schiff, weil Frauen am Steuer ungeheuer, fährt dann über den Vater und die Kinder drüber. Das ist der Anfang des Films. Man weiß, es ist wirklich nicht gut gemacht. Man sieht immer nur, auf Gesichter wird geschnitten. Man weiß überhaupt gar nicht, was genau passiert. Auf jeden Fall sieht man aber eine zerfetzte Schwimmweste da hängen und dann im Wasser rumliegen. Es ist auch überhaupt kein Blut und nix. Aber daraus soll sich unser Gehirn dann die ganze Tragödie dann ableiten können.
Genau, und der Vater hat seine zwei Kinder. Es ist einmal seine Tochter Angela und einmal sein Sohn Peter. Und Peter stirbt bei diesem Unfall. Und der Vater auch. Das heißt, Angela ist die einzige Überlebende. Und Angela kommt dann zu ihrer Tante Martha. Die, ich würde sagen, wir sehen sie nur sehr kurz. Musst du jetzt auch bei Martha auch an Superman denken?
Nee, aber bei Martha, diese Frau, diese ganz... Ich muss auch kurz sagen, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, welches Kind da gestorben ist. Ich war wirklich lost. Ich sagte, ich habe gar nichts gecheckt. Ich sagte so, wer ist jetzt gestorben? Welches Kind? Ist der Vater auch tot? Was ist passiert? Auf jeden Fall, da ist die Schwimmweste. Auf jeden Fall mindestens ein Kind ist gestorben und der Vater wahrscheinlich auch, weil das übrig gebliebene Kind eben dann bei einer fremden Familie aufwachsen muss. So viel konnte ich mir dann ableiten.
Ja, also es ist, ich glaube, steht auch irgendwie im Abspann, Tante Martha heißt sie, aber so richtig, was diese Frau eigentlich macht, woher sie kommt, ist, wird auch nicht genau erklärt. Und ich finde, dass der Film dir in den ersten 5 Minuten aber schon relativ gut zu verstehen gibt, was für eine Art von Film er ist. Und damit meine ich auch, du siehst, der Film, es war nicht kostspielig. Der war wirklich, also er war günstig, nenne ich es einmal. Und man sollte sich von den Darstellern nicht so viel erhoffen, glaube ich. Ich glaube, das sind die Sachen, die ich nach 5 Minuten dann schon so registriert habe. Also, das wird jetzt kein Oscar-Kandidat, sagen wir es mal.
Und die Mutter, also die, ich kann das gar nicht nachmachen, die war, also man sitzt da und denkt, hä? Soll es mir das irgendwas sagen, wie die spielt? Also sie, ich versuche jetzt mal die Art irgendwie nachzumachen, dass sie dann sagt, sie verabschiedet nämlich eben ihr Ziehkind und ihr echtes Kind, das ist dann ihr Cousin. Und die gehen in dieses Camp, eben das der titelgebende Camp, in Sleepaway Camp oder wie auch immer das dann echt heißt. Und redet dann so komisch so, hallo, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde auch viel Spaß haben. Oder werde ich? Weiß ich nicht. Jedenfalls packt eure Sachen und legt los. Oder sollt ihr loslegen? Und die ganze Zeit redet die ganz seltsam und dann fragt sie sich selber, was sie gerade gesagt hat, ob das wirklich, also wie würdest du die nachmachen, die Frau?
Du hast das schon ganz gut gemacht. Also sie ist halt wirklich so komplett drüber, aber auch auf so eine Art drüber, dass du es halt auch nicht ernst nehmen kannst irgendwie. Und es wirkte auf mich auch nicht so nach dem Motto, wir gehen jetzt absichtlich drüber, sondern es wirkte auf mich, wie ganz vieles in dem Film, so ein bisschen, sie wisst es halt nicht besser, sie könnte es nicht besser. Ja,
als wäre es nicht absichtlich, sondern als wäre die Schauspielerin so schlecht, meinst du?
Ja, oder vielleicht einfach auch eine, in Anführungszeichen, schlechte Regieführung. Ich habe ja gesagt, der Hilsek hat diesen Film und noch einen anderen gemacht, also die Fortsetzung von dem Film. Dazu später mehr, das ist auch eine interessante Geschichte. Und er hat diesen Film, glaube ich, gedreht, da war er entweder gerade frisch raus aus der Filmschule oder noch in der Filmschule drin. Und das ist ein Low-Budget-Film gewesen und das sieht man auch. Und ich glaube, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung hast, glaube ich, weißt du auch, wie du mit Schauspielern vielleicht arbeiten musst. Aber diese Tante Martha ist halt wirklich, also Ich dachte, also es hätte mir, ganz ehrlich, die hat so eine komische, so einen Hut, so eine Kopfbedeckung auf. Die spielt halt so, als ob unter dieser Kopfbedeckung wie in Men in Black so ein Alien sitzt und mit so komischen Hebeln diese Frau steuert. Ja. Weißt du, so agiert die Frau, finde ich.
Stimmt. Aber ich muss dazu sagen, ich fand auch bestimmte Dinge an diesem Film sehr gut. Nur hier, dass das nicht ein völliger Rotzfilm ist, sondern es gab auch sehr gute Sachen. Da werde ich noch drauf zu sprechen kommen.
Also, das sage ich auch. Der Film ist schlecht, aber er ist nicht schlecht schlecht, finde ich. Ich finde, der hat seine Qualität.
Ja, genau. Nur, dass hier nicht alle völlig abgeschreckt sind. Genau. Ja. Okay, also die zwei Kinder werden von verrückter, Alien-getriebener, keine Ahnung, was mit der Frau los ist, Martha, in das Camp geschickt. Und zwar Cousin, wie heißt er nochmal? Weißt du es, wie der Cousin heißt?
Ricky.
Ricky, genau, Ricky.
Ricky.
Und er soll bitte auf Angela aufpassen, weil der geht's nun mal nicht gut. Die hat es immer noch nicht so ganz toll verarbeitet und die hat auch wirklich gar keinen Bock. Die ist eher so du wie du. Die hat wirklich gar keinen Bock aufs Camp. Aber Ricky soll auf sie aufpassen da.
Das spielt dann, glaube ich, ungefähr 8 Jahre nach dem Unfall. Mhm. Und da ist Angela 14. Und die Darstellerin von Angela, also von der Teenager Angela, heißt immer noch Felissa Rose. Es war ihre erste und auch so ziemlich ihre einzig große Rolle. Und sie war damals zum Drehzeitpunkt wirklich auch 13. Mhm. Und das ist relativ ungewöhnlich. Normalerweise besetzt man halt eben für solche Rollen Schauspieler, die schon volljährig sind, weil mit denen kann man halt besser arbeiten, ne? Auch wegen Jugendschutz und so. Mhm. Und tatsächlich war wohl das Schlimme für diese Felissa Rose, dass sie halt umgeben war von Leuten, die halt älter waren. Dementsprechend war auch das Klima am Set ein bisschen rauer. Und sie durfte ihren eigenen Film halt nicht gucken. Weil der halt eben wegen Gewalttätigkeiten in den USA auch erst ab 16 oder 17 Jahren freigegeben war.
Na toll, super. Und dann hat sie ihn dann 5 Jahre später gesehen und dachte nur, oh Gott, was ist hier los?
Ja, ja. Es ist, diese Angela ist eine komische Figur, finde ich. Mir ist nämlich was aufgefallen. Und zwar, sie redet halt erst nach einer halben Stunde. Also du hast halt diese 5 oder 10 Minuten Prolog, dann geht's ins Camp und erst nach einer halben Stunde sagt die überhaupt was. Sie sagt sowieso recht wenig, sie ist ja sehr schüchtern, das hast du schon gesagt. Aber ich habe mich irgendwo gefragt, so, wer ist eigentlich die Hauptfigur in Sleepaway Camp? Und es fällt mir echt schwer, jemanden zu benennen, wo ich sagen würde, ja, das fühlte sich für mich, als ich den Film gesehen habe, an wie die Hauptfigur. Also zum Beispiel bei Halloween war es relativ klar.
Nicht sagen. Ich weiß doch noch nichts über Halloween. Psst.
Du weißt ja doch, Jeremy Lee Curtis mitspielt, oder?
Ja, aber sag doch nicht, sag einfach in anderen Filmen, aber ich möchte so wenig wie möglich darüber wissen. Ich weiß, dass Jeremy Lee Curtis mitspielt, ja.
Ja, also das ist halt die Hauptfigur, so, Punkt. Jetzt muss auch Henry nicht mehr gucken. Jetzt weißt du den
Film. Jetzt weiß ich alles, okay. Aber zu Angela, es ist ja wichtig, dass sie nicht spricht. Also es wird doch ganz klar gesagt, sie ist eben noch traumatisiert. Sie will da eigentlich auch gar nicht hin. Das wird für ihre Team mit...
Wie lange ist die traumatisiert? Ganz ehrlich.
Ja, aber vielleicht ist die ja auch nochmal retraumatisiert, weil sie ja auch in so einer Art Camp ist ihr Unfall passiert. Also es macht diese Tante Martha ja noch unsympathischer, dass sie eben ihre traumatisierte Ziehtochter nochmal in so ein Camp schickt, so völlig ignorant. Und es ist ja auch, also was Angela oder die Schauspielerin dann einen Großteil dieses Filmes machen wird, ist ja einfach zu starren. Sie hat einen sehr eindrücklichen Blick. Die Leute reden mit ihr und sie guckt einfach nur.
Ja, aber du kannst ja eine Hauptfigur ja auch so etablieren oder so einfangen oder so inszenieren, dass du auch merkst, dass diese Figur ist wichtig und diese ist die Hauptfigur. Und ich finde, das macht der Film nicht. Die muss ja nicht zwangsweise reden. Aber ich saß heute, als ich den Film jetzt vor 2 Tagen gesehen habe, saß ich da und habe mir wirklich die Frage gestellt, wer ist eigentlich die Hauptfigur? Und ich finde, dass der Film eigentlich so richtig, also vom Gefühl her, von meinem Empfinden her, keine richtige Hauptfigur hat.
Und das stört dich?
Außer den Killer, den wir halt eben die meiste Zeit bis auf zum Finale halt immer so in dieser Point-of-View-Perspektive sehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich störend empfinde, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, es war jetzt auch kein Film, bei dem ich so mitgebibbert habe oder mitgefiebert habe. Ich habe mir das angeguckt und es gab, wie gesagt, so Aspekte, die ich echt ganz unterhaltsam fand oder interessant, aber mitgegangen bin ich tatsächlich eigentlich nicht.
Das heißt, das setzt ja jetzt die Frage voraus, brauchen wir eine Figur, die irgendwie geahndet ein Protagonist ist, in dem wir uns reinversetzen können, um mitfühlen zu können, egal ob das der Bösewicht oder ein Guter ist. Das ist jetzt, weil mich hat das nicht so gestört. Ich war drin und ich habe auch dann mich entgegen deiner Erfahrung auch mit Angela so ein bisschen bin ich mitgegangen.
Mhm. Also wie gesagt, ich hatte, Problem ist das falsche Wort, aber es ist mir halt echt aufgefallen, jetzt bei der, ich glaube, bei der zweiten oder bei schon in der dritten Sichtung, egal. Jedenfalls, also bei der ersten Sichtung hatte ich das nicht, da war ich aber sehr jung und sehr dumm, weil das war halt auch so einer dieser Videothekenfilme. Mhm. Und da war man halt auch, hatte man andere Präferenzen, ne? Hauptsache das Blut suppt, sag ich mal. Und ja, ich fand's irgendwie, ich fand's ganz spannend. Also ich habe dann wirklich drauf geachtet und sie ist halt schon oft im Bild, aber auch, ich finde halt, es macht schon viel aus, wenn sie halt nie was sagt und wenn sie auch wirklich instant eigentlich immer mit derselben Fresse rumläuft.
Ja, nee, das stört mich gar nicht. Also erstens, ein Protagonist muss nicht sprechen. Zweitens, die Fresse fand ich irgendwie gut. Also, weil ich fand sie verstörend und ich habe verstanden, warum sie viele Leute sich davon genervt fühlen. Hm. Und mehr. Ach so, ich wollte noch was zu sagen. Du meinst zu Hauptsache es suppt. Ich habe da nämlich noch eine kleine Anekdote. Ich habe natürlich meinen Harry Horror hier gefragt. Hm. Hier, Stu hat mir gesagt, die nächsten drei Filme, ich lasse dich aber raten. Und zwar meinte er, und er hätte sie unter der Kategorie, Moment, Splatter aus der zweiten Reihe, ne? Und dann hätte er...
Splatter
aus der zweiten Reihe. Und dann hat er geraten und kam nicht drauf. Und dann habe ich sie ihm gesagt und dann meinte er, ach, du meinst Slasher aus der zweiten Reihe. Und ich so, ja, Tomato, ist doch alles das Gleiche, Splatter, Slasher. Und dann habe ich hier erstmal einen Einlauf bekommen, was wieder zeigt, was ich für ein Anfänger bin. Was für ein Riesenunterschied zwischen Splatter und Slasher sei. Und ich habe nur so, ja, okay, die paar Buchstaben, was ist schon da der Unterschied? Aber okay, Splatter, es spritzt eben und Slasher, da bringt einer um.
Also der arme Harry Horror, der muss teilweise echt viel erleiden. Also aber guter Mann.
Aber das fand ich nur eine witzige Anekdote, weil es eben zeigt, was ich noch alles zu lernen habe. So als kleiner Einschub noch.
Ja. Wir mögen dich so, wie du bist, liebe Schlüssel, mit all deinen Federchen.
Okay, aber wir sind hier. Angela redet nicht viel, Angela guckt eher. Sie kommen jetzt im Camp an. Die Kinder rennen den Hang hinunter in ihr Dorm oder wie auch immer das heißt, in ihr Lager. Und da werden uns schon ein paar Figuren vorgestellt, allen voran dieser tolle, sympathische Koch, der so Sachen sagt wie, also die können gar nicht jung genug sein, diese leckeren Kinder.
Die sind alle spaltbar, macht einem der Mund wässrig.
Arti, die sind doch viel zu jung für das, was du gerne willst.
Bin mein Alter. Sowas gibt's doch gar nicht zu jung. Du bist nur zu alt.
ja, wirklich. Das war wirklich so, wo ich dachte, man kann es also dezent ist anders.
Ja, also der ist wirklich, der Original sagt, geil, junges Frischfleisch, sie werden immer jünger, lecker. Also so wirklich, so spricht der.
Ja. Ja, und wir können ja ein bisschen vorspulen. Er lockt ja dann Angela auch in seine Küche und es ist jetzt nicht so, dass der, wie soll ich sagen, also aus Spaß diese Sachen sagt, nee, der ist halt pädophil.
Der holt die in die Küche, weil sie eben noch nichts gegessen hat und der Direktor schickt sie eben zu ihm, weil er ihr was zu essen holen soll und er zieht sich direkt die Hose aus.
Ja.
Und er wird, sie wird dann aber von Ricky gerettet, ne? Oder? Von ihrem Cousin.
Ich meine, ja. Sie wird auf jeden Fall gerettet von jemand anderem. Es gibt ja auch nette Männer in diesem Camp. Wobei über nette Mitcamper müssen wir auch mal gleich reden. Mhm. Und das ist auch so eine Szene, wo ich dachte, also ich war mir unsicher, ist die ernst gemeint? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil sie so aus dem Nichts kommt und diese Figur auch so übertrieben schmalzig und widerlich ist. Und dann dachte ich auch, ganz ehrlich, ist das alles? Der Typ kommt rein und verscheucht ihn dann und das war es? Ich meine, der wollte die halt wirklich vergewaltigen.
Ja, das wird eigentlich überhaupt nicht geahndet irgendwie. Das
ja, also,
okay.
Also der Koch bekommt schon die Quittung dafür, das kann man sagen. Aber wenn ich zum Beispiel das gesehen hätte oder auch du das gesehen hättest, wäre dazwischen gegangen, dann hätten wir nicht gesagt so, jetzt aber mal machst die Hose wieder anziehen, Freundchen. Ja. Ne? Beim nächsten Mal gibt es aber Donnerwetter gibt es da. Nee, 911 oder 110 anrufen, fertig. Also, ich fand's unterhaltsam. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht gelacht hätte bei der Szene, aber sie ist schon seltsam.
Ja, genau. Okay, jetzt wollte der halt gerade eins unserer Kinder vergewaltigen in einem Kindercamp, wo noch 100 andere sind. Naja, Schulterzuck. machen wir weiter. Aber wie
kurze Frage, warum steht das Camp kurz vor der Schließung? Ich hätte da eine Theorie.
Aber wir haben ja dann, wie du schon sagst, der wird direkt auch bestraft dafür. Nämlich, es kommt zum ersten Kill. Und jetzt können wir auch schon was sagen. Das ist nämlich schon von der ersten Situation an klar, dass der Killer eine sehr kleine Person ist. Nämlich, ich glaube, es ist von Anfang an klar, oder? Dass der Killer eins der Kinder ist. Fand ich von der Szene an schon.
Ja, also man darf ein paar Sachen nicht hinterfragen, finde ich. Mhm. Aber und der Koch stirbt ja nicht.
Stimmt, der Koch stirbt nicht. Ich hab's übertrieben.
Der Koch stirbt nicht. Also er leidet sehr viel. Also man kann ja kurz sagen, er steigt auf einen Stuhl, um auf so einen großen Topf irgendwas umzurühren. Und der Topf ist halt heiß und dann drin blubbert's.
Und der Topf und ist so groß wie ein halber Mensch. Also es ist ein Riesentopf.
Genau. Ja. Genau, also klar, wenn man so ein ganzes Camper köstigen muss, da muss halt viel Rahmsoße mit rein, ne? Dann brauchst du halt riesengroße Töpfe. Und er steigt auf einen Hocker, weil das ist natürlich sicher. Mhm. Und dann kommt jemand von hinten in dieser Point-of-View-Perspektive und rüttelt so am Hocker und der Typ quasi fällt halt runter und reißt halt diesen Riesentopf mit und verbrüht sich und verbrennt sich halt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es tut mir leid, aber ich habe lachen müssen. Bei der Szene. Sie ist natürlich, also ich finde, sie ist für das bisschen Budget, was sie hatte, gut getrickst. Also diese Maskerade sieht echt gut, echt unschön aus. Aber der Moment, also, aber wenn er halt so schreit, ja, ja, so diese verbrannten Pfoten, die er so nach oben reckt, und dann siehst du immer diesen Schnitt auf das Gesicht, so, und der schreit halt in gefühlte 6 Minuten lang in einer Tonlage, und die Leute kommen immer mehr rein, und ich finde das irgendwie amüsant.
Ja, die ganze Szene, also wie er da über dem Kochtopf hängt und sich an diesem Board festhält, und dann siehst du erst Point of View diese eine Hand, die am Hocker rüttelt, dann kommt die andere Hand aus dem Off, die am Hocker, also dieser Film ist sehr viel Starren und Hände. Also wirklich sehr viele Hände, die irgendwie Dramatik zeigen wollen und dann eben auch seine verbrannten Hände 6 Minuten lang. Und hier kommt eben auch was ich am Film sehr gut fand, wie du sagst, die Maske, also die fand ich durchgängig eigentlich ziemlich gut. Also hier auch die verbrannten Hände und das verbrannte Gesicht, das sah schon ziemlich gut aus, fand ich. Da ging das ganze Budget rein.
Kleiner Funfact, sie haben für diese Hände den Darsteller des Ricky genommen. Hä? Weil, ja.
Ach so, für die Hände, die am Hocker.
Für die Hände, die am Hocker, nicht die verbrannten. Also jedes Mal, wenn du die Hände des Killers siehst, haben sie halt diesen Jonathan Tiersten, den Ricky spielt, genommen, weil sie halt dachten, wenn wir jetzt die Hände des echten Killers nehmen, das wäre vielleicht zu auffällig.
Aha, okay, ja, also wir haben hier die Hände, wir sehen die Hände des Killers, wir sehen die Hände des ersten Opfers, also der Koch wird direkt aus dem Spiel entfernt, dann kommt der Arzt und holt den voll bandagierten, immer noch schreienden, also er hat noch nicht aufgehört, Koch aus der Küche und der Chef des Camps kann euch hier nichts anderes sagen als, aber sagt's niemandem, ne, sonst wird das Camp hier, sonst kommt ja keiner mehr, niemandem sagen, okay?
Ja, übrigens, kleiner Funfact, da ist dieser etwas ältere Afroamerikaner, ich glaube, der heißt Ben. Ja?
Der auch in der Küche arbeitet.
Genau. Und das ist der Vater von James Earl Jones.
James Earl Jones ist doch hier Star Wars?
Star Wars, der Prinz von Samunda, ja, genau. Mufasas Stimme, genau. Und das ist der Vater von James Earl Jones, Robert Earl Jones.
Ja, krass, okay, witzig.
Ja?
Schöner Funfact, ja. Wieder was gelernt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall hat der Koch, ich glaube Arte hieß er, ist dann damit rausgeschrieben, dass juhu, wir haben einen Pädophilen weniger im Camp.
Yeah.
Das, sicherer wird's dadurch aber nicht, muss man sagen. Aber es ist, glaube ich, jetzt auch immer noch keiner gestorben, so richtig. Also außer jetzt im Prolog, ne? Also noch ist das Camp sicher.
Jetzt ist es noch sicherer, genau, weil der Pädophile weg ist eigentlich.
Genau. Genau.
Genau, was passiert dann? Wir lernen Angela ein bisschen mehr kennen, wir lernen die anderen kennen, dass die Angela nicht leiden können, weil die eben einfach nicht spricht und nur starrt. Vor allem da ihr Nemesis, wie heißt sie nochmal?
Meg.
Genau, ja. Die auch wirklich eine der schlechtesten Schauspielerinnen ist, die ich seit langem gesehen habe. Also die spielt wirklich, es war wie eine Fotolove-Story anzugucken, so dieses Niveau so ungefähr, nur in Bewegtbild.
Ja, es ist wirklich so, weißt du, Angela sitzt einfach und macht gar nichts, wie in 80% der ganzen Zeit im Film, macht sie einfach gar nichts, sie starrt und dann kommt Mac so rein, so, hi, ich bin Mac, ich will dich scheiße.
Das ist mein Typ, den du da gerade angestarrt hast, und sie kommt immer so von, so aus dem Bild, so reingelaufen von der Seite, hallo.
Ja.
Und die ist ja auch, die habe ich gerade, hab, deren Alter habe ich auch überhaupt gar nicht gecheckt. Erst dachte ich, sie wäre älter, dann war sie wieder jünger, aber die, ja, die hat auch, sah auch faszinierend aus.
Ja, also was so die, ich nenne es mal Figurenzeichnung angeht, des Films, würde ich sagen, es wurde sich bemüht, aber die Ergebnisse waren dann nicht so überzeugend.
Genau, also wir lernen Mac kennen, dann lernen wir noch die andere Betreuerin kennen. Das ist doch Mac, die Betreuerin ist Mac, oder?
Tatsächlich, Mac ist doch die, die das Messer nachher bekommt, ne?
Ah ja, dann meinte ich nicht die. Ich meinte, die schlechte Schauspielerin ist die mit den langen Haaren, die die andere Camp-Besucherin, die sich von ihr so bedroht fühlt und von ihren vielen Männern, die auch mit Ricky rumgemacht hat im letzten Camp.
Ach Gott, wie hieß die nochmal?
Die mit dem Lockenstab.
Oh ja, das ist eine böse Szene auch. Susi, kann das sein?
Ja, keine Ahnung, irgend so ein Teenie-Name. Die ist auf jeden Fall die, die so schlecht schauspielt. Mac spielt auch schlecht, aber die spielt noch besser, weniger schlecht als die andere. Jedenfalls die zwei lernen wir kennen und wir lernen noch einen Jungen kennen, eine der Guten. Wie heißt der nochmal? Okay, ich weiß überhaupt keinen Namen. Es gibt eben auch noch einen Jungen, der sich auch so dann ein bisschen um Angela kümmert. Muss ja auch sagen, Ricky kümmert sich wirklich sehr gut um Angela. Der ist immer sofort da, springt für sie ein und beschützt sie vor den bösen älteren Jungs, die sich natürlich über Angela auch lustig machen, weil sie nicht spricht.
Ja, ich kann jetzt übrigens auch sagen, wer es war. Mhm. Und das ist gerade so, weil das die Figur ist, die wird so eingeführt, dass wir halt sehen, wie sie heißt, weil sie den Namen auf dem T-Shirt stehen hat, nämlich Judy.
Judy, genau. Meg ist die Betreuerin, M-E-G. Judy ist die, die so schlecht spielt und so. Das ist mein Typ. Ich habe lange Haare. Alle müssen auf mich stehen. Ich bin die Zicke und so spiele ich auch. Aber wie eine Photo-Love-Story. Und eben.
Yeah, baby.
Yeah, und eben dieser Junge noch neben Ricky. Und so ein paar Camp-Bösewichte, ältere Jungs, die einfach gerne. Genau. Kleine Mädchen mit nassen Schwämmen bewerfen. Warum?
Ja, habe ich auch gerne gemacht. Wer macht das nicht? Ne? Es wird also relativ klar gesagt, klar gemacht, so, dass dieses Camp voller ja, Bullies ist. Mhm. Und es wird quasi dem Killer schon immer so eine Art Motiv gegeben. Also du merkst schon, die Leute, die da sterben, da gibt es immer so eine Art Motiv und dieses Motiv hat immer irgendwas mit Angela zu tun.
Ja, das merkt man schnell.
Denn Angela hat so ein paar, ich nenne mal so Macken, also Angela geht nicht gerne schwimmen, sie duscht nicht mit den anderen und das ist natürlich für die anderen dann gleich so ein Merkmal, worauf sie drauf rumhacken können. Ich spule mal so ein bisschen vor bis zum nächsten Kill, wenn es okay für dich ist.
Zum ersten Kill, genau, ja.
Oder zum ersten, ja genau, zum ersten Kill. Also zum ersten Kill im Camp. Mhm. Wir haben ja schon zwei vorher gehabt. Nämlich der gute Kenny.
Kenny.
Ist mit einem Boot unterwegs. Und da hast du mir im Vorgespräch gesagt, das war das einzige Mal im gesamten Film, dass du dich erschrocken hast.
Ja, also ich war angespannt vorher, weil der Soundtrack ist auch gar nicht so schlecht. Also der bringt einen schon in Stimmung und man hat auch langere Kamerafahrten teilweise. Und da habe ich mich wirklich erschreckt, weil Kenny flirtet so mit den Mädels rum und bringt eine auch, aber nicht Angela, dazu, mit ihr nachts im Boot zu fahren und ärgert sie dann eben, indem er ihr gruselige Sachen sagt und sagt, hier im Wasser schwimmen so Schlangen rum und dass er das Boot dann auch noch zum Kentern bringt und sowas muss natürlich bestraft werden. Und das Boot ist dann umgedreht und Kenny taucht unter dem Boot dann auf. Die Frau, das Mädel ist schon längst weggeschwommen, das hat er aber noch nicht gecheckt. Und als er dann da unten auftaucht, unter dem Boot, taucht noch ein zweiter Kopf auf. Und damit habe ich nicht gerechnet, da habe ich mich dann sehr erschrocken.
Was logistisch auch nicht so einfach erscheint, oder?
Das zu planen, ja stimmt, ist gar nicht. Ach, da denken wir doch nicht drüber nachkommen. Da taucht also, einfach ein Kopf auf.
Aber ich weiß noch, als ich das...
Also ein Mensch, gesagt, war Kopf ich auch an einem Mensch dran.
Genau, ja. Genau. Das ist wichtig, der Kopf ist noch dran. Ja. Also, ne? Und dann sagt halt Kenny sowas so, oh, was machst du denn hier? Und dann nimmt der Kopf halt, also wird Kennys Kopf halt unter Wasser.
Ja, und wir sehen wieder gedruckt. Hände. Hände. Dramatische ja. Hände.
Kleiner Funfact zu der Szene: Der Darsteller von Kenny hat sich bei dem Dreh tatsächlich ganz böse die Hand verletzt. Der hat seine Hand wohl wirklich ziemlich heftig aufgeschnitten an einem scharfen Felsen am Seegrund und musste dann ins Krankenhaus gebracht werden.
Okay, krass. Also das ist der Handfluch. Das ist der Handfilm mit dem Handfluch. Mal sehen, ob es noch weitergeht.
Ja.
Genau, dann haben wir doch einen Schnitt und es ist der nächste Morgen. Ein angepisster Camp-Mitarbeiter muss alles aufräumen, was die Teenies in der Nacht unordentlich gemacht haben und findet dann eben die Leiche von Kenny, die auch sehr geil aussieht.
Das sieht wirklich sehr geil aus. Also er hat das ist eine Puppe, das sieht man glaube ich schon, aber so diese weit aufgerissenen Augen und vor allem, ich finde es diese kleine Schlange, die so in dem Gesicht so rumfuhrwerkt, die ist doch mal so ein bisschen so irr macht.
Ah, okay, also als die Leiche aufgedeckt wurde, habe ich natürlich weggeguckt, dachte, nee, das muss ich mir nicht antun. Und als du
ich wollte schon sagen.
Deswegen, als du sagst, man sieht ganz eindeutig, dass es eine Puppe ist. So, ja, ganz eindeutig. Als dann aber hier mein Mitgucker meinte, oh, die Schlange sieht aber cool aus, dann habe ich doch hingeguckt, also ich habe noch gesehen, wie die Schlange das Gesicht verlässt. Das sah cool aus.
Also wie gesagt, dafür, dass sie nicht so viel Budget hatten, ist es gut.
Muss man auch sagen. Also das hat mir, so wie die Hände auch, das Verbrannte, fand ich gut. Ja.
Ja. Es ist ja auch schon so, dass einer der Cam-Mitarbeiter, das ist der alte Mel, der hat ja schon so ein bisschen, also er fängt jetzt schon so langsam an, Leute zu verdächtigen. Und für ihn ist ganz klar, es kann nur Ricky sein.
Nur Ricky.
Also Angelas.
Ganz klar, es kann nur Ricky sein. Der kleine 13-Jährige kann das nur sein. Das ist auch der am Anfang in der Küche gesagt hat, erzählt niemandem, dass hier gerade jemand fast zu Tode verbrüht wurde, weil das Camp muss weitergehen. Das ist der, genau.
Genau. Ja, Mel ist so ein bisschen so unser Sherlock Holmes. Naja, wobei, das ist jetzt auch
falsch gesagt. Oh, hier, Mel und Mac, das ist auch noch ein Thema, über das gesprochen werden muss. Bitte, genau. Wir setzen hier eine kleine Nadel rein oder wie auch immer das heißt. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Mel und Mac.
Ja. Mac ist noch nicht tot.
Nein.
Es kommt erst noch ein anderer Tod, den ich auch sehr amüsant finde. Jetzt ist nämlich der nächste Bully von Angela dran. Und zwar Billy.
Ja, erstmal haben wir ungefähr für einen Film, der 90 Minuten lang ist, gefühlte halbe Stunde ein Baseballspiel, was überhaupt keinen Sinn hat.
Ja, ja. Aber ich meine, wir beide und Sport, seien wir ehrlich, also das ist, glaube ich, das irgendwann gibt es mal einen Podcast mit uns, der heißt dann Sporty mit Schloggy oder so, aber das ist, das gehört hier nicht hin. Nee, aber Billy ist halt auch einer der Jungs, der Angela halt gebullied hat und der muss als nächstes rangdauben. Und ich finde, man kann dem Killer eines nicht vorwerfen, und zwar, dass er nicht besonders, er ist abwechslungsreich.
Ja, genau. Ja? Das fand ich auch interessant. Und zwar sehen wir, Billy geht aufs Klo und dann, wir sehen Kameraeinstellung, seine Füße unter der Kamera, unter dem Klo-Dings. Dann sehen wir Schnitt von hinten. Wir sehen, wie ein Messer das Gitter, also das Klo hat ein Fenster nach hinten raus. Wir sehen, dass die Tür erstmal mit einem Besen versperrt wird. Also er kann die Tür nicht mehr aufmachen. Und dann sehen wir, wie hinten das Gitter vom Fenster zerschnitten wird und wie dann an einem Stock ein Bienennest in die Klokabine reingefallen lassen wird. Und dann fand ich inszenatorisch sehr witzig, dass man wieder einen Cut auf die Füße sieht. Man hört schon Billy schreien auf der Toilette, aber die Füße, die bewegen sich irgendwie nicht so hektisch. Die bleiben noch relativ ruhig. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, das hat mich ein bisschen irritiert. Aber nichtsdestotrotz soll es nicht von diesem Kill ablenken, denn was passiert jetzt mit Billy in der Kabine?
Na, er wird totgestochen. Was echt kein netter Tod ist, glaube ich.
Auf der Toilette totgestochen. Stellt es euch vor. Ist das ein Tod, den ihr möchtet?
Irgendwo hinten, ich hätte da nichts gegen.
Ich mag Bienen und Toiletten.
Ja. Zwei Sachen dazu. Erstens, ich hatte es so in Erinnerung, dass der eigentlich unter der Tür durch kriechen könnte, weil die ganz viele Klotüren in so Camps sind ja unten offen, ja. Das hat sich aber als nicht wahr herausgestellt, zumindest jetzt bei der Sichtung ist mir das nicht aufgefallen. Mhm. Was ich aber sagen muss, du hast jetzt, glaube ich, gesagt, es ist ein Besenstiel oder so, mit dem die Tür da zugedrapiert wird. Ja, aber es ist ein sehr dünner Besenstiel. Und dieser Billy ist sehr sportlich.
Ja, und hätte man nicht auch zum Fenster, das Fenster hat ja keine Scheibe, das ist ja nur, man hätte doch auch zum Fenster rausgehen können.
Entweder das, ich meine, so oder so, er wäre ein paar Mal gestochen worden, vielleicht war er allergisch, wir wissen es nicht, aber es gab die Möglichkeit, aus dem Fenster noch rauszuklettern oder zumindest fürs Versuchen. Oder sportlich muskulös, wie Billy ist, einfach die Tür mit ein, zwei Tritten aufzumachen.
Ja,
das wäre, glaube ich, auch machbar.
Und er ist ja im Film gefühlt 10 Sekunden auf der Toilette mit den Bienen und sofort tot.
Ja.
Also klar, aber das ist kein Film, wo wir jetzt groß mit Logik kommen.
Kennst du den Film My Girl?
Das ist auch so ein Film, den ich gesehen habe, mich an null erinnern kann, aber ich weiß, glaube ich, was mit der Biene. Ich weiß, dass die Biene wichtig ist und was wegen der Biene passiert, aber ich kann mich nicht an die Szene mit der Biene erinnern. Deswegen, also kann schon passieren. Wir wissen nicht, ob er allergisch war. Dann hätte uns ein besserer Film aber kurz vorher erklärt, dass er allergisch war und der Killer das auch hätte erfahren können. Erfahren wir hier aber nicht. Wir sind 10 Sekunden mit Billy und den Bienen auf dem Klo und schon ist der tot und auch hier. Ich finde, das sieht auch ziemlich ekelhaft aus, wie die Leiche dann aussieht.
Ja, Billy hat es aber auch in Anführungszeichen verdient. Der ist ja ein Bully, aber pass auf, eine schöne Anekdote. Mhm. Der Darsteller von Billy, Loris Sellahan, war wohl ein echt netter Kerl. Er war damals 19 Jahre alt und er hat berichtet, dass es die Dreharbeiten für ihn eine Sache sehr unangenehm war. Und zwar wollte der Regisseur, dass die Jungs halt wirklich nackt schwimmen gehen, dieser einen Szene ab.
Machen sie auch. 8 Jungs springen nackig in den See rein.
Ganz ehrlich, wenn wir Jungs unter uns sind, machen wir das einfach gerne. Dann ziehen wir uns gerne aus und springen in den See. das war aber unangenehm und das aus 3 Gründen. Der erste Grund ist,
es war sehr kalt.
Genau, denn der Film spielt zwar im Sommer, er wurde aber im Herbst gedreht.
Alter, was ist denn los mit dem Film? Hier, The Thing spielt am Nordpol, wird aber im Sommer gedreht. Der Film spielt im Sommer, wird aber im tiefsten Winter gedreht. Nee, okay, wird im Herbst gedreht.
Herbst gedreht, ja. Und kannst dir vorstellen, im Herbst um 1 Uhr morgens in so ein See springen, ist unangenehm, ist nicht so warm da. Ne?
Ja, also der hat auch bestimmt $30 hier Lohn bekommen für den Film, der soll sich nicht so anstellen.
Ja. Das zweite ist, dass der gute Loris, der den Billy spielt, sehr schüchtern war und hat sich vom Regisseur überreden lassen, auch wirklich nackt da zu baden, wie die anderen auch. Das heißt, es war ihm einfach unangenehm und er hat wohl auch wirklich darauf bestanden, okay, ihr dürft meinen Arsch zeigen, alles andere ist tabu. So. Und jetzt kommt das Geile. Der dritte Grund, warum die Dreharbeiten für diese Nacktschwimmszene sehr unangenehm waren. Normalerweise bei so Filmarbeiten, wenn Leute nackt sind oder wenn zum Beispiel eine Sexszene gedreht wird, wird das Set geschlossen, ein Closed Set. Da sind nur wirklich die Leute anwesend, die auch wirklich unbedingt gebraucht werden.
Okay, erzähl weiter.
Jetzt war es so. Der Film wurde an einem echten Camp gedreht, übrigens in dem Camp, in dem der Regisseur als Kind auch schon war.
Nein. Was mit dem?
Doch.
Okay.
Ja. Und es gab kein Closed Set. Eher im Gegenteil. Es sprach sich in der Ortschaft um dem Camp herum, hey, die drehen gerade Nacktszenen. Was dazu führte, dass die Leute mit Picknickkörben und Liegestühlen kamen und sich um das Set versammelten. Und das heißt, während die Jungs da irgendwie nackt nachts um 1 bei Kälte im Herbst in den See gesprungen sind, saßen da einfach ein paar, in Anführungszeichen, Hinterwäldler auf ihren Liegestühlen, haben sich gemütlich gemummelt in irgendwelchen Decken und haben zugeguckt, wie die halt eben da nackt ins Wasser gesprungen sind. Und der Loris Sellahan hat dann gesagt, irgendwann zeigte sich ein gewisses fragwürdiges Verhalten von den Leuten, die dazugeguckt haben.
Können gar nicht jung genug sein, geil.
Genau. Und so kam der Regisseur auf die Idee, den Koch einzuführen. Und das führte dazu, dass der Darsteller dann gesagt hat, ich hau hier ab und ist dann wirklich abgehauen und musste dann wirklich vom Regisseur zurückgeholt werden. Er musste überredet werden und dann durfte er auch mit Unterhose ins Wasser gehen. Aber das war der Grund, warum die Nacktschwimmszene nicht so angenehm war und der Billy-Darsteller wurde relativ froh war, als er dann relativ früh auch aus dem Film raus konnte, weil er eben im Film zumindest von einem Schwarm Bienen totgestochen
krass,
wurde.
Also das ist ja echt, das spricht ja, das hat schon was Pädophiles auch wieder an sich, dass die sich da hingesetzt haben. Also die können ja gerne dann zugucken, wie so ein Film gedreht wird, aber dass gerade diese Nacktszene dann beliebt war. Also wir haben den Koch, wir haben jetzt diese Anekdote und ich erinnere nochmal an Mac und ihr Mel, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Das ist schon nicht geil. Also liebe Kinder, liebe Erwachsene, nee, so, das ist nicht gut, das ist nicht schön.
Ja, es tatsächlich, es gab noch ein paar andere Sachen, die unschön waren. Ich sagte ja schon, diese Felissa Rose war erst 13 und die Produktion hat, also wollte, dass sie sich den Busen halt so abklemmt. Also dass sie wirklich so, wie nennt man das?
Dass jünger wird.
Ich nenne es mal Mullbinden halt einfach um die Brust bindet und dann halt eben ein T-Shirt drüber, damit sie halt dann der Busen nicht so rausscheint. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, je nachdem, ich meine, sie war 13 und da war auch noch nicht viel, aber es wurde halt trotzdem gesagt, bitte mach das. Und das hat sie nicht so geil gefunden, was ich auch verstehen kann. Mhm. Weil man ihr ja dann so ein bisschen das Gefühl gibt, gerade mit 13, hey, du bist doch keine richtige Frau.
Ja, oder sie überhaupt auf ihr Geschlecht irgendwie so hinweist und das in dem Alter ist bestimmt schwierig gewesen. Okay, verstehe ich. Ja, also gut, wir haben jetzt hier, Billy ist tot, er wurde zu Tode gestochen. Wie gesagt, auch eine ganz cooles Make-up oder ganz cooles Prop. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein echter Mensch drunter war. Und dann, weißt du denn jetzt gerade, wie der Junge heißt, der sich dann so ein bisschen mit Angela anfreundet und der sie dann auch zum Sprechen bringt, weil sie sich bei ihm eben, Paul heißt er?
Das ist Paul, der dann am Ende Kopf verliert.
Ja. Okay, das ist Paul, genau. Und der ist eben auch nett zu ihr und sie öffnet sich eben ein bisschen, indem sie eben anfängt zu sprechen, was du schon meintest, das ist das erste Mal, dass sie auch sprechen wird. Und wir merken, dass sich da so eine kleine zarte Liebelei entwickelt. Und
aber mal ehrlich, wenn sie wirklich anfängt, sich zu öffnen und mit ihm redet, hattest du das Gefühl, sie agiert wie eine normale Mensch, wie ein normaler Teenager? Weil für mich war klar, bei der ist irgendwas faul. Weil die schon so, ja, lass uns schwimmen gehen. So, da war ein bisschen fishy.
Ja, das war später erst. Am Anfang fand ich es noch ganz normal. Also, dass die so froh war, dass da jemand ist neben Ricky, der sich, wie gesagt, ganz gut um sie kümmert. Und alle anderen sind ja scheiße zu ihr. Also, die Mädels sind alle scheiße zu ihr. Sie hat Ricky, bei dem darf sie aber nicht schlafen, weil die Schlechter ja getrennt da schlafen. Und dass sie dann, hatte ich den Eindruck, dass sie ganz froh ist, als da mal jemand ist, der kommt ja, nachdem sich gerade ein paar Jungs sie als, keine Ahnung, als Mongo bezeichnen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wirklich derbe, sich so über sie lustig machen, als sei sie behindert. Also das, und dann kommt er rein und zeigt ihr, dass es eben auch noch normale Menschen auf der Welt gibt. Und da hatte ich schon, da fand ich sie schon halbwegs normal, ja.
Okay. Wollen wir gleich weitermachen mit dem nächsten Kill?
Ja.
Weil ich muss sagen, so außerhalb der Kills gibt es recht wenig, was den Film jetzt für mich jetzt reizvoll macht, sage ich
ja,
mal.
Ja, das nächste ist Mac, oder?
Nächste ist Mac. Und da würde ich sagen, den finde ich echt garstig.
Ja, aber jetzt hier, ich komme jetzt hier wieder mit Mac und Mel. Und zwar, also die Mac ist ja eine Betreuerin und sie wird an diesem Abend frei haben. Und was macht sie an ihrem freien Abend? Also Mac ist ja ungefähr 16, 17 und Mel, über den wir schon gesprochen haben, dieser Camp-Vorsitzende, ist 60.
50?
50, ja, so, 60. Ja. Und was macht Mac? Sie geht zu Mel und fragt ihn, kann ich heute Abend bei dir vorbeikommen? Du hast mir doch noch ein Dinner versprochen, dass du für mich kochst. Und er so, natürlich. Also, dass die zwei da irgendwas am Laufen haben, das fand ich wirklich ultra weird. Also eine 16-Jährige und
ein 60-Jährige. Ich fand, das war das Realistischste im ganzen Film.
Ja. Und das,
also bitte, für eine 16-Jährige gibt es nichts Attraktiveres als einen 60-jährigen alten Dude mit Bierbauch. Also
ja, der im Sportklamotten rumläuft. Jedenfalls, sie möchte sich jetzt gerne für ihr Date mit dem 40 Jahre älteren Mel hübsch machen und geht dafür duschen. Ja.
Genau. Und es wird ihre letzte Dusche sein.
Es wird ihre letzte Dusche sein, genau. Denn was passiert da, lieber Stu?
Ja, das ist jetzt eine Dusche mit einer sehr dünnen Wand, vermutlich aus Papier oder Plastik, es ist egal, wie gesagt, wir hinterfragen das nicht. Der Killer ersticht Mac von hinten durch die Wand, also durch diese Plastikfolie, nenne ich es mal. Und das Perfide ist, dass du halt immer so Umschnitte hast. Du siehst dann, wie er mit das Messer durch diese Wand und dann siehst du ihre Reaktion und dann siehst du halt, wie er hinter der Wand das Messer hoch oder beziehungsweise runterzieht. Mhm. Wirklich komplett runterzieht. Und das ist relativ, durch den Schnitt ist ja klar, was passiert und das ist echt unangenehm. Es ist jetzt nicht so übertrieben blutig, aber du weißt genau, was passiert. Und ich würde wirklich sogar gehen, es ist der für mich nicht brutalste Film, Mord meine ich, also da kommt gleich noch einer mit einem Lockenstab, der ist brutaler, aber so von der Inszenierung her ist der, finde ich, am effektivsten. Für mich zumindest.
Ja, da war ich halt sowas von raus, weil ich einfach nicht, wieso sollte sie denn so nah an der Wand stehen? Die Dusche ist halt eine normale Größe. Also das war einfach so völlig off für mich, dass du, wenn du durch eine Wand, erstmal, dass du mit einem Messer durch eine Wand durchfährst und dass dann zufällig ein Mensch, der in der Dusche steht, sich an diese Wand lehnt. Also das fand ich alles ein bisschen, da war ich nicht so drin, ehrlich gesagt.
Ja, wobei, ich muss den Killer jetzt auch mal loben.
Okay, lobe den Killer.
Er macht sein Mordwerkzeug dann auch sauber.
Am laufenden Wasserhahn aus der Dusche macht er danach noch schnell sein Messer. Er reinigt er es vom Blut.
Weil, also zum Beispiel in der Scream-Reihe, das ist so eine Art
Running
Gag. Ja, komm, das fällt dir jetzt aus. Gibt es halt den Running Gag, dass der Killer sein Messer immer wieder so sauber wischt, so mit den Handschuhen drüber geht und das Blut abwischt. So. Aber da hast du ja die Plorre an den Handschuhen. Ja, also das ist doch so effektiv. Wenn du jemanden unter der Dusche ermordest, dann kannst du dir auch die halbe Minute nehmen und das Messer unter der laufenden Dusche halt sauber machen. Ich finde, das ist super. Ich finde, dass der Killer da wirklich ein gutes Vorbild ist für uns alle.
Okay, ist ein gut. Ja, macht eure blutigen Messer sauber. Genau, jetzt habt ihr das auch gehört. Und also Mac ist tot und Mel fragt sich, wo ist sie denn? Und fängt an, sie zu suchen. Er hat in der Zwischenzeit, haben wir gar nicht gesagt, die ganzen Morde, die da passieren, die will er natürlich alle vertuschen. Bitte rede nicht drüber, ganz klar, wir müssen unser Camp schützen.
Es war Ricky.
Ja, und er ist natürlich voll auf dem Trichter, das war Ricky, das war dieser 13-jährige Irre. Der hat natürlich, Ricky ist völlig normal, ne? Also es ist völlig gar nicht nachvollziehbar, warum der denkt, dass es Ricky ist. Das ist einfach nur, weil die Story es möchte. Und weil er den irgendwie unsympathisch findet, keine Ahnung. Es muss dieses 13-jährige Kind sein, das ja alle umbringt. Und er sucht dann eben Mac und er wird sie dann auch finden. Und da war auch sehr lustig, die Leiche hat seit sie umgebracht wurde, stand sie dann da in der Dusche und fällt erst in dem Moment, als Mel sie dann findet, fällt sie auf ihn hinunter. Klar, natürlich.
Ja. Sie sieht auch so ein bisschen aus, als ob sie schon länger als ein paar Stunden tot ist, ne? Also sie hat schon so Verwesungserscheinungen, also kam mir zumindest vor. Also sie wirkte sehr, ich meine, ich bin jetzt kein Fachmann, was Verwesung angeht oder Leichen, aber wenn es irgendwie hießen hätte, 3 Tage später und sie wäre in dem Zustand aus der Dusche gefallen, hätte ich auch gesagt, jo, würde ich kaufen.
Ja, und die Wunde am Rücken sah auch ganz cool aus. Also sie war auch schon schön sauber geduscht. Ja, und dann lag sie da und hatte diese riesen Schlitzwunde am Rücken, sah auch nicht schlecht aus, ja.
Doch, muss ich auch wirklich sagen. Also für mich, wenn ich bei diesem Film jetzt, sage ich mal, den Kill des Films oder meinen Lieblingskill nennen müsste, ich glaube, ich würde den nehmen.
Okay, welcher ist denn meiner? Keine Ahnung, ich glaube, der kommt noch, wenn ich so nachträglich drüber nachdenke.
Der Lockenstab,
wahrscheinlich. Ja, aber der hat erst nachgewirkt bei mir, genau. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wir haben hier auch Paul und Angela sind sich auch ein bisschen näher gekommen, sind sich aber auch ein bisschen entfernter gekommen auch gleichzeitig, weil er natürlich, so sind halt Teenie-Jungs, konnte nicht an sich halten, hat nicht gecheckt, nein heißt nein, wollte sie anfummeln und damit kam sie gar nicht klar. Und er
anfummeln, das ist ja ein geiles Wort. Anfummeln.
Also er wollte halt zur Second Base, das sind die Brüste, oder? Also First Base ist Knutschen und Second Base sind Brüste oder so, keine Ahnung. Und das
ist, okay. Oh.
Nee?
Ich überlege gerade, also ich dachte immer, dass First Base der Busen ist und Second Base ist halt das Genital und
aber okay, gibt es nicht 4 Bases beim Baseball?
Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich habe früher nur Brennball gespielt.
Ja, ich kenne auch nur Brennball. Baseball sage ich auch immer, ja, das ist doch wie Brennball. Egal, gehen wir von diesem Thema weg. Jedenfalls, es ist schon ein Keil getrieben worden zwischen Angela und Paul. Und was dann dazu führt, dass, wie heißt sie, Judy? Judy, die sowieso die ganze Zeit eifersüchtig ist auf Angela. Warum auch immer, verstehen wir gar nicht. Jetzt denkt, oh, ich bin jetzt geil und dieser Angela, zeige ich es jetzt. Komm, Paul, du und ich, wir machen jetzt rum. Und zwar so, dass sie es mitkriegt. Und sie wird es auch mitkriegen. Und Paul wird auch mitkriegen, dass Angela gesehen hat, dass er mit Judy rumgeknutscht hat und wird sich auch versuchen, bei ihr zu entschuldigen. Das passiert im Hintergrund und es wird auch passieren, dass Mel, weil er ja fest der Überzeugung ist, dass Ricky der Mörder ist, dadurch, dass jetzt sein Love Interest Mel im Rücken aufgeschlitzt wurde von vermeintlich Ricky, dass er noch mehr durchdreht und Ricky im Wald abfängt und erwürgen möchte. Du bist der Mörder, ich bring dich um.
Also ich muss sagen, ich sehe gerade keinen Grund, warum ich meine Kinder nicht in dieses Camp schicken sollte.
Ja, oh, gar nicht. Und dann passiert es doch auch gleich, dass Mel umgebracht wird, oder?
Das kommt, glaube ich, erst später. Mel entdeckt noch andere Leichen, meine ich, oder? Da sind doch noch diese drei Jungs, die Angela vorher mit Sand beworfen haben. Und das tut man nicht. Ah. Wenn man Leute mit Sand bewirft, wird man umgebracht.
Deswegen. Ich habe nämlich überhaupt nicht gecheckt, warum die umgebracht wurden. Weil ich nicht gesehen habe, wer die sind. Also das war, die haben mit Sand beworfen, als Angela von Judy und Mac, die sind ja sowieso die bösen Mobber, die... Also Angela will ja die ganze Zeit nicht ins Wasser. Sie sitzt einfach nur da rum und will nicht baden. Und Judy und Mac ärgern sie dann und schmeißen sie ins Wasser. Da wird sie aber relativ schnell gerettet von dem einen Aufpasser, der halbwegs normal ist. Und beim Raustragen, und Ricky ist auch da, wird sie dann von den Kindern mit Sand beworfen. Genau, das war natürlich total assi, aber ich habe die Kinder gar nicht genau angeguckt und habe dann auch nicht gecheckt, dass wir später, als wir sehen, da ist so eine Gruppe Jungs, die dann im Wald übernachtet, in ihren Schlafsäcken, dass das die sind. Und die werden einfach nur in ihren Schlafsäcken. Man sieht eigentlich nur zerfetzte Schlafsäcke, oder? Mehr habe ich da nicht.
Genau. Und, allerspätestens jetzt ist halt klar, wenn du irgendwas machst, was in Anführungszeichen schlecht für Angela ist, dann wirst du sterben. Und dir ist halt so klar, Judy küsst mit Paul und du weißt sofort, alles klar, Bitch, du bist dran. Und ja.
Aber vorher stirbt doch Mel, oder? Das ist dann noch...
Nee, Mel kommt danach, ja.
Okay.
Oder aber es ist halt so Crosscutting, dass er währenddessen stirbt, weil, er verprügelt ja wirklich Ricky.
Ja. Also, der 16-Jährige verprügelt den 13-Jährigen. Ich muss ja nochmal betonen, wie alt die dann sind in dem Film. Würgt ihn und verprügelt ihn. Genau.
Ja. Hat die Ratte auch nicht anders verdient? Ja. Wenn er halt Leute umbringt, muss er damit leben. Ne? So, ne? Und ich glaube, das ist relativ, also das, am Ende geht es halt wirklich Schlag auf Schlag. Ich glaube, wir sind jetzt ja auch schon hier bei Minute vielleicht 65, 70 und der Film geht, glaube ich, 81 Minuten. Das heißt, es geht jetzt wirklich recht fix. Mhm. Übrigens, es kommt auch gleich Polizei. Endlich mal, so richtig.
Die kam doch länger, die kam schon vorher, die Polizei. Und du hattest mich im Vorhinein ja schon vorgewarnt, ich solle auf den Schnurrbart des Polizisten achten. In der ersten Szene, das ist ein ganz normaler Polizist, junger Polizist mit einem ganz normalen Schnürriss. Da habe ich schon gedacht, das ist doch alles normal mit dem Schnurrbart. Und der Polizist wird dann auch die Mac, also die mit dem aufgeschlitzten Rücken, entdecken. Und was ist da mit seinem? Der Schnurrbart sah aus wie auf einen Streifen Tesa gemalt und aufgeklebt.
Genau, der ein kleiner Funfact, weil sie eben nicht so viel Geld haben, zum Beispiel die Sanitäter, die den Artie, diesen Koch, abtransportieren, sind echte Sanitäter, die wirklich da aktiv waren. Und die Polizisten, die da mitspielen, waren auch echte Polizisten. Die wurden gefragt, hey, könnt ihr uns helfen, hier mal durchs Bild laufen? Und dann haben sie gesagt, klar. Und der Polizist, der am Anfang mit dem normalen Schnurriss, der hat sich auch gedacht, okay, mache ich euch gerne. Und dann wurde er nach einer gewissen Zeit gefragt, ey, Kumpel, folgendes, könntest du uns nochmal aushelfen? Wir bräuchten doch eine Szene mit dir. Hat er gesagt, klar. Und dann fiel ihn auf, er hat seinen Schnurriss abrasiert. Und deswegen trägt er jetzt diesen sehr sichtbaren Fake-Schnurriss.
Also es ist das Gegenteil von hier Superman-Schnurrbart-Geld.
Genau.
Hätten die auch einfach, die hätten einfach ein Stück hautfarbenes Tesa über, wer ist denn der Schauspieler, der Superman spielt? Hilf mir.
Henry Cavill.
Genau, sie hätten einfach in hier Justice League, hätten sie einfach ein hautfarbenes Stück Tesa-Streifen über seine Oberlippe kleben sollen, um den Schnurrbart zu verdecken, anstatt mit so schlechtem CGI. So wie hier in Sleepaway Camp. Hat super funktioniert. Sieht richtig gut aus.
Ja, man muss auch dazu sagen, man merkt auch ihm an, dass er kein Schauspieler ist. Also ich finde tatsächlich, die Schauspieler machen an und für sich einen guten Job. Es passt halt zum Film.
Der hat ganz süß gespielt, fand ich. Wie er auch die Leiche entdeckt, dem habe ich es wirklich abgenommen, dass der wirklich gerade gar nicht mehr klarkommt mit der Welt. So.
Ja. Erst nehmen sie meinen Schnurriss und jetzt meine Mac. Naja, Quatsch. Okay. Also, wollen wir mal zum Tod von Judy kommen?
Genau.
Dein Lieblingskill?
Es war nicht mein Lieblingskill während des Films. Erst, Judy ist allein zu Hause. Sie wollte mit irgendeinem Typen rummachen, mit irgendeinem anderen schon wieder.
Judy halt so macht.
Ja,
ne?
Genau.
Wir kennen ja unsere Judy. Ne?
Ja, und dann wird in der Tür ein Schemen erscheinen. Und da sieht man schon, ich habe es nicht erkannt, wer das sein soll, aber gute Aufpasser würden das vielleicht erkennen. Keine Ahnung. Man sieht auf jeden Fall, es ist irgendein Kind. Und sie sagt dann, hey, was machst du hier? Also irgendein Kind, ein Teenie, die sind ja nicht so klein da. Und dann, was passiert dann? Wie geht's weiter?
Also sie liegt halt auf dem Bett, Judy, und schläft anscheinend. Und dann siehst du halt, wie diese schemenhafte Schattengestalt ihr den Nockenstab nimmt von Judy. Und der ist halt irgendwie, also macht ihn irgendwie an, also der erhitzt sich. Und dann siehst du halt so, es ist quasi wie Schattentheater. Du siehst halt nur, was passiert mit dem Schatten. Das heißt, grob gesagt, nimmt der Killer den Nockenstab und rammt ihn Judy genital rein.
Nein, das sieht man nicht. Und zwar, man sieht... Jetzt fällt es mir wieder ein. Also, er drückt ihr erstmal das Kissen auf den Kopf, damit sie nicht schreien kann. Und dann sieht man nur ihre Hände schon wieder. Man sieht wieder sehr dramatisch überzogene Hände, die so. Und dann sieht man den Schatten vom Lockenstab. Und dann siehst du nur, wie der Lockenstab nach unten. Du siehst keinen Körper. Ja. Du siehst überhaupt.
Ja, klar, aber ich finde, also ich für meinen Teil, weil ich einfach ein perverses Arschloch bin, bin mir sehr sicher zu wissen, was sie da
ja,
macht.
Ja, aber du siehst Killer eigentlich gar nichts. Und das fand ich rückblickend. Währenddessen dachte ich, okay, sehen wir gleich noch was? Nee, okay. Und dann ist es ja schon vorbei. Aber rückblickend finde ich das total cool, dass, obwohl man eigentlich überhaupt gar nichts sieht, das Gehirn gleich zu dieser brutalen Vorstellung springt und sich das gleich ausmalt. Und das hat mir irgendwie ziemlich gut gefallen. Also es wäre, wir haben da auch
du
natürlich...
Du machst mir gerade Angst.
Ich habe da mit meinem Harry Horror und Houdini, wollte ich schon sagen, auch drüber gesprochen, ob er es cooler gefunden hätte, wenn man das gesehen hätte, was da gezeigt wird. Ich natürlich nicht. Aber er sagt natürlich auch, okay, das hätte zu dem Film überhaupt nicht gepasst. Das ist ja total cool, dass man sich das da eigentlich nur... Man sieht ja wirklich nicht viel. Man sieht nur, wie der Schatten des Longstabs dann nach unten unten aus dem Bild
und
raus.
Ihre Hände.
Und ihre Hände. Und ihre Hände. Ja. Also man sieht wirklich nichts und kann sich aber ganz viel vorstellen und deswegen gefällt mir der Kill eigentlich ziemlich gut.
Übrigens, der Film musste sogar, glaube ich, ein bisschen gekürzt werden in den USA. Also es gab so ein paar Kills, die sie ein bisschen zurückgeschraubt haben, aber der gehörte nicht dazu.
Man sieht ja auch nichts.
Nee, das stimmt. Und in Deutschland wurde er, glaube ich, auch für eine FSK 16-Fassung, musste er damals, als er noch indiziert war, auch, glaube ich, nur 30 Sekunden rausgeschnitten werden.
Okay, wahrscheinlich die Leichen durfte man nicht sehen.
Ja. Ja. Ich habe so Sachen wie zum Beispiel, du siehst halt den Kopf von dem
Nein,
Jungen.
Nein, stopp, da kommen wir später. Da kommen wir später noch drauf.
Kenny. Doch, den Kopf von Kenny siehst du doch schon. Da waren wir doch schon. Der Kopf von Kenny. Mit der Schlange.
Ach so, der Kopf von Kenny. Okay, Entschuldigung.
Ja.
Okay, fahr dir einfach zu gerne über den Mund. Jedenfalls.
Ja, das ist...
Genau, also Judy ist tot, Lockenstab, Geschichte ist passiert und jetzt wird Mel umgebracht, der hat gerade Ricky verprügelt und kriegt dann vom Mörder per Hand einen Pfeil durch den Rachen geschmissen.
Nee, der hat schon Pfeil und Bogen.
Er hat Pfeil und Bogen in der Hand, okay.
Ja, ja. Aber das muss man auch mal sagen, wenn diese Kills passieren, gibt es ein paar Kills, wo halt das Opfer den Killer sieht und die Reaktion ist immer gleich so, entweder so, was machst du denn hier oder nein, du, das kann nicht sein. Und das ist auch Mels letzte Worte, nein, das kann nicht sein. Und dann bekommt er den Pfeil durch den Hals. Mhm. Übrigens eine schöne Anspielung, wie ich finde, an Freitag der 13., also auch so ein... Sommercamp-Horror.
Auch ein Slasher, kein Splatter, liebe Leute, die mit mir lernen.
Ganz wichtig.
Genau, ganz wichtig.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, und dann ist Mel auch dahin. Ich muss sagen, wenn du halt so einen, in Anführungszeichen, krassen Kill hast wie dem im Lockenstab.
Aber der ist ja wirklich
ist
nicht
danach,
krass. Also es ist ja faszinierend.
Nein, aber
dein
Hören macht es ja krass. Ja. Darum geht's ja, ne? Aber dann ist sowas wie Pfeil durch den Hals dann so ein bisschen, wow, gut, wow. Mach halt.
Ja, also gut, also ich ziehe mir auch gleich Socken an, das ist ein ähnliches Gefühl. Okay, ja. Okay, ja, keine Ahnung, wo das herkam, aber gut.
Wir haben eine Sache vergessen,
was?
Die auch wichtig ist.
Okay.
Es kommt zu einer entscheidenden Szene. Es ist übrigens mittlerweile auch Nacht im Camp, das sollten wir auch noch erwähnen, ja. Und Paul und Angela kommen zusammen und Angela sagt zu ihm, lass uns schwimmen gehen.
Yes. Genau, das sagt sie nämlich erst jetzt. Und da fand ich es auch schon wirr. Da war es nicht mehr normal. Ja. Warum will sie jetzt mit ihm schwimmen gehen? Ja, da habe ich schon gespürt, okay, nee, da würde ich nicht mitgehen, Paul. Nee, tu es nicht. Die hätte ich gerade mit jemand anderem knutschen sehen. Sei nicht so dumm, Junge.
Und wie gesagt, wir wissen ja, wie gesagt, mach irgendwas Falsches mit Angela und du bist tot.
Ja.
Und... Natürlich, klar. Ricky ist der Mörder, das heißt Mel, aber Mel hat ja sein Wissen jetzt mit ins Grab genommen. Ne? Mhm. Und ich glaube, jetzt kommt auch der große Reveal. Also die Leute finden halt die Leichen nach und nach. Auch dieser eine Camp-Betreuer, der in Anführungszeichen der Gute ist. Mhm. Bis auf, dass er Artie dem Koch einfach sagt so, ja, hier Kindermissbrauch, das ist aber nicht nett, ne, Artie? Das lass mal.
Ja, und er trägt die kürzesten Hosen, die ein Mann tragen kann. das ist ein Sportler und seine Hosen, ja. Ich glaube, die sind fast breite Gürtel, könnte man schon sagen.
Ja. Ja, ich könnte das nicht tragen.
So ich auch dran. Nicht, oh Gott. Ja. Genau.
Kommen wir mal zum großen Reveal.
Mhm. Ist das spannend, ich. Ja.
Ja. Und zwar findet man Angela und in ihren Händen quasi liegt Paul. Und dann kommt dieser große Moment, dieser Oh mein Gott Moment. Und die Szene, die gefühlt auf jedem zweiten Filmplakat von Sleepaway Camp drauf ist, nämlich Angela, die so einen Schrei, sage ich mal, macht. Was man aber auf diesem Plakat nicht sieht, ist, was unterhalb des Gesichtes passiert. Denn der große Reveal. Und ich fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass du selbst gar nicht mehr wusstest und nicht erkannt hast, wer jetzt eigentlich im Prolog gestorben ist. Denn es kommt etwas Gigantisches raus. Angela ist eigentlich Peter. Denn damals ist der Vater und Angela gestorben und Peter hat überlebt. Aber die verrückte Tante Martha, das verrückte Huhn, hat einfach gesagt, Peter, du bist jetzt ein Mädchen. Ich nenne dich Angela und erziehe dich auch als Mädchen.
Oh mein Gott, ja, und da habe ich auch gedacht, krass, jetzt freue ich mich, dass das wieder aufgegriffen wird, weil die Mutter am Anfang dann nicht aus irgendeinem Pseudogrund so gestört dargestellt wird, sondern das ist wichtig, dass die so gestört ist. Also das hat mich in dem Sinne.
Du meinst die Tante?
Die Tante, ja. Tante Martha. Genau, also ich fand es dann.
Also wirklich schlauer. Man könnte fast meinen, dass irgendwie Zeit jetzt vergangen wäre.
Du meinst, das ist ja dass ich aus irgendeinem Grund jetzt nicht mehr ganz da bin, wo ich war, als du mir gerade das krasse Ende erzählt hast?
Ich sag mal so, also meine letzte Erinnerung, wir haben über den großen Plot-Twist geredet, da war es noch Sonntagabend und dunkel und jetzt ist Montagnachmittag und es ist hell. Also irgendwas ist passiert. Ich habe auch in der Zwischenzeit den neuen Woody Allen im Kino geguckt, also irgendwas ist da vorgefallen. Ich weiß nicht genau was, aber...
Okay, dann muss ich dir was erklären. Und zwar ist es tatsächlich so, als wir gestern am Sonntag die Aufnahme gemacht haben, Sonntagabend, habe ich es irgendwie mit der Technik verkackt und mein Laptop ist einfach abgeschmiert, mitten in der Aufnahme. Ich habe es gerade noch hinbekommen, die Spur zu speichern und es hat auch ungefähr, anstatt einer Minute wie sonst, hat es ungefähr eine halbe Stunde gedauert, weil mein Rechner einfach gar nicht mehr konnte. Und das hat jetzt dazu geführt, wir sind hier ja voll transparent und wollen zu euch ehrlich sein, liebe Zuhörer, dass wir uns jetzt 12 Stunden später oder keine Ahnung wie viel später, auf jeden Fall ist jetzt ein anderer Tag, ist eine andere Tageszeit, die Aufnahme einfach weiterlaufen lassen und ihr habt schon gemerkt, ich habe versucht, das irgendwie authentisch hinzukriegen, habe schon direkt verkackt, es war nicht die Mutter, es war die Tante und Stus Reveal, als er das erzählt hat, das habe ich gestern gar nicht mehr gehört, das hat die Technik schon abgeschnitten, aber jetzt habe ich es gehört und ist das nicht krass, Leute, Angela ist eigentlich Peter, was sagt ihr dazu, oh mein Gott.
Oh mein Gott, ja, und ich muss auch sagen, also wenn sie dann da so steht und die macht ja diesen Schrei und verzerrt ja auch so das Gesicht. Ich sag mal so, man sieht sie dann auch nackig und das ist ja auch, glaube ich, da sieht man auch, dass es nicht ihr Körper ist. Aber irgendwie, ich habe dieses Bild früher schon mal gesehen, bevor ich Sleepaway Camp gesehen habe. Und so blöd es klingt, aber ich dachte, das gehört zu einem Werwolf-Film. Weil dieser haarige Körper und dieses kindliche, weibliche Gesicht, irgendwie hatte das für mich so Werwolf-Vibes. Es tut mir leid, aber ich dachte wirklich, als ich das Bild, also ich habe das Bild vor dem Film gesehen, dachte ich, okay, das ist von irgendeinem Werwolf-Film.
Ja, also erstmal, ich habe das Bild noch nie gesehen und das war auch gut. Also das Plakat habe ich mir nie angeguckt und auch wenn, wir haben den Film ja auch auf YouTube geguckt und ich habe auch versucht, wirklich kein anderes YouTube-Video, weil die ja bestimmt auch das Bild dann als Thumbnail oft hatten, mir anzugucken. Und erstens möchte ich dich gleich fragen, weißt du, wie sie das gemacht haben, dann mit dem anderen Körper und dem Gesicht? Und zweitens, ich habe auch da gar nicht richtig hingeguckt, weil wie sie da guckt und dieses Geräusch, das sie da macht, sie macht ja irgendwie sowas wie ich finde das so fucking gruselig. Ganz ehrlich, aus den 3 Filmen, die wir jetzt geguckt haben, also The Thing, Das Omen und jetzt Sleepaway Camp, ist das die Szene, die mich in meine Albträume verfolgt. Ich habe auch original in der Nacht von Sonntag auf heute, ich habe von diesem Gesicht geträumt. Ich finde das so gruselig, wie sie da guckt und dieses Geräusch dazu. Also es ist überhaupt nicht gruselig, dass sie ein Junge ist anstatt ein Mädchen, aber wie sie da guckt und dieses Geräusch, das macht mich fertig. Ich muss dieses Projekt, vielleicht muss ich mir da noch mal Gedanken drüber machen.
Ist ja auch ganz interessant, dass der Film auch wirklich damit endet.
Ja, ne? Genau. Der hört also, einfach damit auf und ich saß auch da, dachte, ist ja. Das jetzt das Ende? Und ja, mein Harry Horror, ja, das ist das Ende von Sleepaway Camp. Was? Oh Gott.
Ja. Sie haben es relativ einfach gemacht, und zwar, wenn du halt Angela komplett siehst, und dir ist vielleicht auch aufgefallen, das ist recht dunkel alles.
Ja,
und das haben sie und haarig, genau. Und zwar haben sie den Stunt-Double von Angela, also von der Darstellerin Melissa Rose, gefragt, hey, hättest du Bock, ein bisschen Geld zu verdienen? Und da hat der Herr werte Herr, der übrigens Archie Liberace hieß, oder so ähnlich, gesagt, klar, Geld mache ich immer, aber ich ziehe mich nicht aus. War jetzt aber ein bisschen blöd, weil sie mussten schon, also sie wollten ihn halt nackt haben. Und sie haben ihn dann überredet. Tatsächlich war es ihm sehr unangenehm. Das war bislang auch seine einzige, sag ich mal, On-Camera-Rolle wirklich. Und er musste sich auch ordentlich Mut antrinken. Also der Mann hatte so eine Angela-Maske auf. Das sieht man auch bei diesen Einstellungen, wo du wirklich sie vom Ganzen siehst. Da siehst du halt, es ist sehr dunkel, und wenn du genau achtest, merkst du auch, es ist eine Maske, der Typ trägt.
Krass.
Und er war halt wirklich anscheinend wohl wirklich stockbesoffen, weil er es anders nicht hinbekommen hat.
Ey, irgendwie zieht sich das durch diesen Film durch, dass keiner nackt sein wollte, und es irgendwie, irgendjemand wollte aber dauernd Kinder nackt sehen. Irgendwie gefällt mir das nicht.
das auch. Also zum Beispiel, was auch interessant ist, die Felicia Rose, haben ja gesagt, die war ja erst 13. Mhm. Und die Mutter von ihr wollte auch nicht, dass sie am Ende die Mörderin ist. Und hat versucht, das wohl zu unterbinden, hat es dann aber nicht geschafft. Wo ich mich auffrage, hast du das Drehbuch nicht vorher gelesen, Kind? Also das war ja jetzt keine spontane Entscheidung.
So spontan, was ist am Ende? Komm, wir würfeln, wer der Mörder ist.
Ja. Die Felicia Rose hat auch mal gesagt im Interview, also die hat danach jetzt nicht mehr so große Sachen gedreht, also ich weiß gar nichts, und meint halt eben, der Film ist ja gerade in den USA so eine Art Kultfilm geworden. Der war sogar sehr erfolgreich. Also das war ein Film, dem wurden keine Chancen eingeräumt, und dann war er zumindest im Bereich New York einer der erfolgreichsten Horrorfilme des Jahres.
Ach so, also direkt und auch. War direkt erfolgreich.
Genau. Mhm. Genau, der war direkt erfolgreich, und er hat 350.000 US-Dollar gekostet, was damals schon eine Stange Geld war. Also ich meine, so viel Geld hätten wir beide gerne auf dem Konto. Mhm. Aber du merkst ja auch schon, dass der Film, der sieht nicht gerade hochwertig aus, um es mal so zu sagen. Ich finde, sie machen aber einen guten Job, das Geld, sage ich mal, effektiv einzusetzen. Mhm. Und diese Felicia Rose ist halt wie ganz viele dieser Horrorstars auf Conventions unterwegs. Und sie hat mal in einem Interview auch gesagt, so schön und so cool es war, aber es hat ja auch ein bisschen ein paar Steine in den Weg gelegt. Denn wenn du halt dafür bekannt bist, dass du halt eben die Killerin mit dem Penis bist, um es jetzt mal ganz blöde auszudrücken, das sorgt nicht nur für Begeisterung. Also sie hat da wohl auch ein paar, also unschöne Erlebnisse wohl gehabt.
Ja, und wenn viele wie ich dann ihr Gesicht für immer als Horrorfratze im Kopf haben. Also wir haben ja, ich will da nochmal kurz zurückspringen. Der Reveal ist ja, wir sehen eine Rückblende, wie Tante Martha eben, wie sie spricht und eben sagt, hier, wir erziehen dich eben als Mädchen, weil wir haben ja schon einen Jungen im Haus, nämlich den Ricky. Und es wäre ja albern, noch einen Jungen zu haben. Und ist es nicht toll, wir nennen dich jetzt Angela. Ich glaube, das heißt Angel, und du bist jetzt einfach ein Mädchen, und das mache ich jetzt einfach. Und das führt dann zu diesem ganzen Scheiß. Und dann sehen wir eben Angela von hinten mit dem Kopf auf dem Schoß. Und dann wird eben klar, das ist der Kopf sitzt nicht mehr auf dem Körper. Sie dreht sich um, steht nackt da und hat diesen irren Blick und macht dieses Geräusch. Und wir sehen sie eben in voller Pracht und voller Haare mit einem Penis. Und da habe ich zwei Punkte. Und zum einen, wusste Ricky dann, der Cousin, dass sie eigentlich ein Junge ist? Muss ja, oder?
Ja, der wusste das. Also so habe ich es auch verstanden. Es gibt sogar die Theorie, die Fan-Theorie. Es gibt nämlich ein sehr interessantes Wiki zu Sleepaway Camp, beziehungsweise der ganzen Reihe. Und es gibt wirklich die Theorie, dass Ricky und Angela gemeinsam gemordet haben.
Also hatte Mel recht und all along. Und war gut von ihm, das Kind zu verprügeln.
Bitte. Ja. Bitte, wenn einer recht hat, dann Mel. Ja. Also Mel sollte für uns alle ein Vorbild sein. Ja. auch interessant ist, dass es im Film ja durchaus so Hinweise gibt darauf, dass Angela vielleicht ein Geheimnis hat. Zum Beispiel, wir sagten das schon, dass sie halt nie schwimmen geht. Mhm. Ne? Und nie geht auch nicht in die Dusche. Und natürlich, da denkt man sich so, ja, gerade wenn du so als Kind oder am Anfang deiner Pubertät bist, dann kann man es auch nachvollziehen, hast du keinen Bock, dich irgendwie mit anderen schwimmen zu gehen und dich nackt zu zeigen. Aber jetzt wissen wir halt eben, es liegt ja wahrscheinlich daran, weil Angela oder beziehungsweise Peter halt nicht offenbaren wollte, dass sie eigentlich ein Junge ist.
Ja, gut, okay. Also dann ist es klar, dass Ricky, oder das kann man relativ leicht beantworten, dass Ricky es davon wusste. Und das andere ist, ich finde es in Anführungszeichen gut, dass eben auf die Verrücktheit der Tante wieder Bezug genommen wird, weil es nämlich klar ist, dass dadurch, dass eine Person so verrückt war wie sie, ein ganzes Leben von einem anderen zerstört hat. Und zwar hat sie ja dazu geführt, dass Angela bzw. Peter nicht nur dieses Trauma hatte von dem, von diesem Mord und dass diesen Unfall mitzuerleben, sondern einfach dieses krasse Identitäts, dieser Verriss. Also wie schlimm es ist, da komme ich wieder auf mein Thema, wie schlimm es ist und was für Verantwortung Erziehungspersonen haben und wie krass diese Person es eben in diesem Fall verkackt hat. Das fand ich dann auch interessant, das so zu sehen.
Ja. Tatsächlich gibt es so zwei Lager, was Sleepaway Camp angeht. Die einen sagen, der Film ist transphob und die anderen sagen, er ist das nicht. Ich habe dazu ehrlicherweise so keine Meinung, weil das ist für mich halt so ein Genre-Flick und ich weiß nicht, ob man den so ernst nehmen sollte.
Also transphob, klar, da ist das Argument natürlich, jemand, der in einem anderen Geschlecht ist, soll jetzt der Bösewicht sein, nur deswegen oder so.
Genau, ich meine, das hast du auch im ähnlichen, sage ich mal, im Groben ja auch beim Klassiker Psycho, wo es ja so einen ähnlichen Reveal gibt, sage ich mal, wo es dann auch gesagt wird, wenn nur weil ein Mann sich halt eben Frauenklamotten trägt, ist er automatisch jetzt kein Killer oder so. Ich finde, das ist valide Kritikpunkte, das kann man dem Film auch durchaus ankreiden. Mhm. Ich für meinen Teil habe damit aber keine Probleme, weil mir ist es dann letztlich egal, weil ich weiß halt, dass Transmenschen sind halt auch nur Menschen.
Ja, und jeder Mensch ist anders
und jeder Mensch. Ja, und jeder Mensch hat das Recht, ein Arschloch zu sein.
Also jeder Mensch hat das Recht, ein Arschloch zu sein, das gefällt mir gut. Und ich würde dann eben sagen, es ist ja nicht, weil sie oder er oder wie auch immer Pronomen dann wäre, dann das andere Geschlecht ist, sondern weil ihr eben von außen von Tante Martha was aufgezwungen wurde, was sie nicht frei entschieden hat und in ihrem Inneren war. Und deswegen würde ich das nicht als Transphobie sehen, sondern einfach eine krasse Kritik an dieser beschissenen Tante, die dafür ja auch gar nicht geahndet wird. Oder, und jetzt hier eine super Überleitung, Stu, ich habe gehört, es gibt noch Sequels zu diesem Film. Vielleicht wird die Tante ja da nochmal angesprochen und da kriegt sie dann ihr Fett weg.
Na, also pass auf, ich habe mir alle Sleepaway Camp Filme angesehen.
Alle? Wie viele gibt's denn? Oh Gott.
Es gibt, pass auf, 1988 und 89 folgten die Teile 2 und 3, die wurden sogenannt Back-to-Back gedreht, also hintereinander. Mhm. Und da wird Angela von Pamela Springsteen gespielt, tatsächlich die kleine Schwester von Bruce Springsteen.
Nein. Gott, okay.
Doch. Mhm. Und dieser, sie ist eigentlich ein Mann, wird relativ stiefmutterlich behandelt. Es ist wirklich ein relativ klarer Slasher. Da geht es darum, dass Angela halt in so Camps auftaucht und halt alle Leute umbringt, die es halt nicht zu würdigen wissen, wie viel Spaß man im Sommercamp hat. Mhm. Und diese Teil 2 und Teil 3 versuchen sich auch nicht so ernst zu nehmen. Das sieht man alleine schon an einem der Poster, ich glaube zum zweiten und was der dritte Teil, egal. Da sieht man halt Angela mit dem Rucksack und hinten am Rucksack siehst du die Jason Voorhees-Maske und diesen Freddy Krüger-Clown-Handschuh. Also damit ist schon ganz klar symbolisiert, dass das so eine Art Spaß-Meta-Slasher ist. Mhm. Die sind okay. Ich glaube, das sind Filme mit den richtigen Leuten und einer Flasche Bier, machen die auch Laune. Ich hatte jetzt alleine und mit dem Tee nicht so viel Spaß damit. Aber ja, die haben ihre Fans, das kann ich auch verstehen. Interessant wird's aber, Teil 4.
Teil 4, oh Gott. Und Teil 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, was ist mit Teil 4?
Das ist interessant. Teil 4 wurde gedreht 1992. Und dann wurde die Produktion eingestellt. Und im Jahr 2012 wurde der Film erst fertiggestellt.
Nein. Krass, okay. Doch. 20 Jahre später.
Und zwar mit Archivmaterial aus den ersten drei Teilen. Also so, ja. Und ich habe mir den angeguckt, den gibt's auch auf YouTube. Und ich habe selten so einen Scheiß gesehen. Wirklich. Der ist wirklich furchtbar. Der ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ist so ein Film, wo ich sage, wenn ihr wirklich auf die Reihe steht, dann guckt euch den halt an oder besorgt euch den aus Kompletionsgründen. Aber das ist wirklich ein richtig mieser Film. Richtig, richtig scheiße.
Und der heißt Sleepaway Camp 4, wenn man den auf YouTube suchen wollen würde.
Der heißt Sleepaway Camp The Survivor.
Ah. Und nochmal zurück zu zwei.
Und jetzt wird,
okay, mach du erst mal zu Ende. Ja.
Pass auf, ich bin noch nicht fertig. Pass auf, es wird noch interessanter. Und zwar der Regisseur vom ersten Teil, der Robert Hilzig, der übrigens den ersten Teil finanziert bekommen hat durch ein Erbe. Und zwar durch den Tod seiner Mutter ist er an Geld gekommen und konnte so ein Sleepaway Camp finanzieren, wie er es gelernt. Ich sagte ja schon, dass der nur Sleepaway Camp gedreht hat und einen anderen Teil, nämlich 2008 hat er Return to Sleepaway Camp gedreht. Und das ist so ein bisschen wie jetzt zuletzt die letzten Halloween-Filme. Das ist ein direktes Sequel zum ersten Teil und es ignoriert halt alle anderen Filme. Mhm. Und der ist, wie soll ich sagen, er versucht ein bisschen zu zwanghaft sich dem ersten Teil anzunähern und vergisst dabei, dass der erste Teil aber 1983 war und 83 war immer eine andere Zeit als 2008. Und der Film kam so semi-gut an, hat natürlich auch seine Fans und der Robert Hilzig hat dann 2012, glaube ich, auch bekannt gegeben, dass er einen dritten Teil machen will namens Sleepaway Camp Reunion und der soll dann seine Trilogie abschließen, aber das ist, wie gesagt, jetzt auch schon über 10 Jahre her und da ist nichts passiert, deswegen weiß ich nicht, ob da noch was kommt. Und jetzt bin ich fertig.
Okay, also es gab Teil 2 und Teil 3, dann gab es 2008 Teil 4 / Teil 2 vom Originalregisseur und dann wurde 2012 aus Material von
1992,
was zu Ende gedreht, was dann die Nicht-Original-Regisseur-Trilogie beendet, aber das Sequel vom Originalregisseur hat dann nichts mit den anderen drei zu tun und die respektive auch nicht mit dem Sequel vom Originalregisseur.
Ganz einfach, oder?
Ganz einfach. Und jetzt die Frage. Und du hast gesagt, es wird stiefmütterlich behandelt, dass sie eigentlich ein Mann ist. Das heißt, es ist in keinem der Sequel ein Thema? Also es ist völlig irrelevant dann?
Ich würde das schon als irrelevant bezeichnen, ja. Also ich hatte, glaube ich, hier und da gibt es halt so Momente, wo darauf angespielt wird. Aber letztlich geht es nur darum, dass Angela, die auch relativ anders ist in den Sequels, die ist sehr, sehr redselig, die ist sehr, also sehr offen, ja. Also die hat gar nichts Schüchternes mehr an sich. Die ist, die wirkt auf dem ersten Blick so wie so eine richtige, so eine nette Campbetreuerin, ja.
Sie ist eine Betreuerin. Also sie ist, wie alt ist sie da? Wie alt soll sie da sein?
Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, also so Teenager auch, so vielleicht so 3-4 Jahre älter als im ersten Teil, also so 17. Mhm. Aber das sind Filme, die kümmern sich darum nicht. Mhm. Das ist qualitativ gesehen, ist das wirklich, sind das Filme, die einfach nur dafür existieren. Ihr wollt sehen, wie Leute umgebracht werden? Hier, bitte. Also die Kills sind auch wieder, ich sag mal, kreativ. Und sie leben halt wirklich von dieser Pamela Springsteen, die das auch recht gut macht. Also die ist, wie gesagt, sehr kommunikativ, sehr redselig, auch so ein bisschen, ja, so spielerisch sadistisch. Mhm. Es gibt da wirklich ein paar eigentlich sehr fiese Kills. Aber alleine so vom Look und Feel und von der Tonalität, finde ich, sind die komplett das Gegenteil vom ersten Sleepaway Camp.
Ja.
Der sich ja schon ein bisschen ernst.
Mhm. Ja, und die ganze Motivation. Also du hast hier einen verstörten Charakter, der mit seiner Identitätsverriss nicht klarkommt und sich ja nur an denen recht, die sie mobben oder ihr in die Quere kommen, eindeutig. Das ist ja dann was ganz anderes. Aber die Springsteen spielt in dem Sequel von dem Originalregisseur nicht Angela, oder?
Nein, tatsächlich ist es so, dass im Sequel vom Originalregisseur Return to Sleep, wie hieß der nochmal? Egal, spielt die Felissa Rose wieder mit.
Ah.
Und ich muss sagen, ich möchte das jetzt hier niemandem vorwegnehmen, weil es gibt auch in diesem Film einen Twist.
Okay.
Aber meine Güte, das ist einer der schlechtesten und vorhersehbarsten Twists, die es wirklich gibt, weil wir hatten ja schon geredet über den Polizisten mit dem angeschleppten Schnürriss, ne? Quasi guckt dir dann die Fortsetzung an von dem Robert Hilzig. Da gibt's auch so einen Polizisten und du siehst den einmal und du weißt sofort, irgendwas ist mit dem ist fishy. Und
okay.
Mehr muss ich nicht sagen.
Dem steht verdächtig auf die Stirn tätowiert.
Ich sag mal so, seine Maskerade ist sehr, sehr seltsam. Und dazu hat er auch noch irgendwie ein Leiden, dass er mit so einem Gerät spricht, weißt du, wenn Leute irgendwie Lungenkrebs hatten oder Kehlkopfkrebs,
hallo,
das Gerät hatten, ja, zu sprechen. Genau. Und man fragt sich, warum hat er das wohl? Und ich möchte jetzt, also man kann es sich denken. Also, ja.
Ja, ich glaube, ich kann es mir auch
denken. Jetzt habe ich den Film den Leuten kaputt gemacht.
Ja, ich glaube, ich kann es mir schon denken. Ich muss nämlich auch sagen, ich muss hier ein bisschen eine Lanze für mich selber brechen. Ich bin nämlich sehr schlau. Das ganz klar.
Ja,
ich bin sehr, sehr klug. Und ich habe beim Gucken von Sleepaway Camp habe ich auch mal kurz gesagt, okay, ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Es ist der Junge, der am Anfang gestorben ist. Nee, ich dachte, es ist der Junge, der am Anfang gestorben ist. Und zwar nicht, weil ich dachte, dass Angela eigentlich der Junge ist, sondern weil ich dachte, okay, Freitag der 13., das Kind im Wasser hat überlebt. Hier ist es genauso. Ja. Es wird auch der Sohn, der verschollene Bruder, der am Anfang gestorben ist, der überlebt noch und bringt jetzt um. War völlig falsch, aber irgendwie war es auch völlig richtig. Also, ergo, ich bin sehr klug.
Ja. Das habe ich nie in Frage gestellt. Willst du mal ein bisschen was Romantisches hören, so zum Ausgleich?
Oh ja, was Romantisches. Hau raus.
Ja. Die Felissa Rose und der Darsteller von Ricky, der Jonathan Tiersten, die sind während der Dreharbeiten zusammengekommen.
Oh.
Die waren während der Dreharbeiten ein Paar. Es hielt dann nicht so lange. Er war 17, sie war 13. Ja,
ach, das
und
geht.
Es war Sommer.
Ja.
Ja, aber das ist, es entstand zwischen denen so eine kleine Romanze. Das ist, das finde ich ganz süß. Und was ich auch ganz interessant finde, der junge Peter, also die junge Angela, wenn du so willst, wir erinnern uns an die Szene, wo Martha dem kleinen Jungen halt sagt, so, du bist jetzt nicht mehr Peter, du bist jetzt Angel, wie Angela. Der junge Mann, der diesen Peter spielt, heißt, ich muss es ablesen, Massimo Gianfranco Sorrentino.
Mhm.
Jetzt wirst du natürlich sofort sagen, Schlogger, ja klar, wow, der.
Mhm.
Und zwar, wir alle haben doch 2009, 2010 auf MTV die Sendung Jersey Shore gesehen.
Klar, alle. Das ist der Maximo.
Alle. Nein, aber da gibt es einen Typen namens Mike, The Situation Sorrentino.
Ja, kenn ich.
Und das ist der kleine Bruder von dem.
Maximo ist der kleine Bruder oder Mike ist der kleine Bruder?
Maximo ist der kleine Bruder von Mike. Und Maximo
wow.
ist der junge Peter. Okay, also ihr werdet heute okay. verwöhnt von, mit Fakten, ja, muss man
krass.
Mal sagen.
Okay, ja? Also hier ist die Verbindung von wie ist der Film? Sleepaway Camp zu Jersey Shore.
Ich habe sogar noch eine Sache und ich habe mich gefreut, dass ich das gelesen habe, weil mir ist ja aufgefallen bei der zweiten Ausgabe zu Das Oben, wie entzückt du warst von der Geschichte von dem David Warner Kopf.
Ja, der dann das Sorgerecht, in das Sorgerecht der Ex-Frau bei der Scheidung
ja.
kam der Kopf zu der Ex-Frau.
Ja. Der Darsteller von Christopher Collett, der den Paul spielt, das ist ja also der quasi der letzte Tote, ne? Der verliert ja auch seinen Kopf.
Mhm.
Der hatte auch eine Latex-Version seines Kopfes und wollte den eigentlich mit nach Hause nehmen und der Kopf wurde aber bei den Dreharbeiten gestohlen.
Von den Bewohnern des Dorfes, die auch gespannt haben als
vermutlich, ja, das dachte ich mir auch.
Weil die alle pervers sind, alle pervers da, Mann. Perverso-Camp heißt der Film eigentlich.
Liebe Stocker, ich glaube, wir beide sollten mal zusammen ein Drehbuch schreiben für so einen Horrorfilm. Das wäre, glaube ich, super interessant.
Return to Perverso-Camp.
Perverso-Camp.
Sie können nicht jung genug sein.
Ja, was ich in meiner Recherche auch gelesen habe, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber es stimmt. Und zwar, es gibt so ein paar Grundregeln im Slasher. Und eine der Grundregeln besagt auch, der Killer ist immer effektiv und vor allem immer erfolgreich. Und tatsächlich ist er das ja gar nicht. Also doch schon, also er tötet wirklich viele Leute. Oder sie tötet viele Leute.
Mhm.
Aber es gibt ja wirklich auch Leute, die überleben. Wie zum Beispiel unseren liebsten Koch Arti, ja, der Freund aller Kinder. Hat dich das überrascht, dass es da auch mal Angriffe gab, die nicht tödlich enden?
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also bis du im Podcast mir gesagt hast, dass der gar nicht stirbt. Wir haben ja auch die ganze Zeit vom ersten Kill gesprochen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass der Typ noch lebt.
Übrigens auch interessant, es gibt in irgendeiner dieser Fortsetzungen gibt es eine andere Timeline und da ist Arti gestorben.
Okay, ja. Ja, der ist der Sterber der Herzen. Also der verdient es zu sterben. Der ist schon tot. Ist okay.
Ja. Ja. Ja, ansonsten vielleicht noch ein kleines Schätzspiel für dich, ein kleines Ratespiel. Ihr könnt gerne zu Hause mitmachen.
Ja.
Der Gewinner bekommt ein gut gemachte Herzen von mir. Und Stocker, eine Frage, was glaubst du? Der Bodycount, das heißt, wie viele Leute sterben in Sleepaway Camp? Was schätzt
du? Im ersten Film, den ich auch gesehen habe, oder in allen Filmen zusammen?
Ja, nur im ersten.
Hä? Aber das müsste ich doch erzählen können. Also ich schätze 8.
Ja, dann mach
aber
mal.
Ich könnte auch nachzählen.
Mhm.
Okay, der Koch stirbt nicht. Das heißt, der Vater stirbt, das Kind stirbt, dann stirbt die Bienenklo, ist nicht die richtige Reihenfolge, Lockenstab, Pfeil durch den Hals.
Es ist so interessant, wie du
in der Dusche
dass du die Namen wirklich nicht weißt, aber du weißt, wie sie sterben.
In der Dusche aufgeschlitzt.
Stell mal bitte vor, die würden so ein Drehbuch schreiben und die Figuren heißen irgendwie nicht Bärbel oder Bern, sondern die heißen einfach so Kehlen durchgeschnitten, Kopf abgehackt, blutet.
Ja, genau. Ich mach mal weiter, ich bin jetzt bei 6. Dann haben wir noch unter.
Versuche dich gerade auch abzulecken, ja.
Im Boot ersoffen, ertränkt, mit Schlange im Gesicht.
Hm.
Und wir haben kopflos im Weltall, den netten Paul. Das heißt, ich bin jetzt bei 8. Also ist meine Antwort gut geschätzt. Super, schlauer Yoshi, Schlogger, ich bleibe bei 8.
Es sind aber, wenn wir Arti jetzt nicht mitzählen, ja, sind es aber 12.
Was? Wer stirbt?
Du hast
noch?
Am Anfang John und Angela vergessen, die sterben.
Nö, habe ich mitgezählt.
Und du hast die Und du hast die drei Jungs vergessen, die ihr da zerhackt.
Ach, die drei Jungs, ja, die vergesse ich immer. Okay.
Also, schon wieder hast du die drei Jungs
vergessen. Wieder die drei. Ach, weißt du, Kinder interessieren mich einfach nicht. Was die im Wald in Schlafsäcken sterben, das geht mir doch sonst wo vorbei. Aber am Anfang, die habe ich mitgezählt. Das sind es 8 und dann noch die drei Jungs. Und dann 8 plus 3 gibt ganz klar nicht 12. Da fehlt
kurze
noch
eine. Frage.
Egal, ja.
Kurze Frage, der Film war ja früher indiziert, jetzt ab 16. Findest du die FSK 16 gerechtfertigt oder würdest du sagen, der hat seine 18er oder wäre eine 18er vielleicht besser?
Welche Filme sind denn ab 18 heutzutage?
The Beekeeper war ab 18.
Ja, okay, Beekeeper war ab 18? Ja, weil da Finger abgeschnitten werden. Egal, keiner hier hat Beekeeper gesehen. Wahrscheinlich ist ab 18 Saw 10 oder? Und sowas wie Hostel, also wo du wirklich, und Terrifier, wo du wirklich explizite Gewalt siehst. Dann finde ich, dass FSK 16, glaube ich, okay ist. Ich bin aber noch nicht, ich weiß nicht mehr, wie 16-Jährige denken und was die aushalten können. Also ich kann generell nichts über FSK 16 und 18 sagen, glaube ich. Okay. Was sagst du dazu? Findest du das gerechtfertigt oder sollte FSK 18 bleiben?
Ich glaube, FSK 16 ist schon okay. Ich habe das gleiche Problem wie du, weißt du? Ich bin jetzt auch mittlerweile so, ich kann mich nicht mehr in die Jugend reindenken. Ja, 16 ist okay.
Ja, also wenn es sowas ist wie mit dem Lockenstab, was man ja nicht wirklich sieht, das geht ja dann, aber explizite Leichen sieht man schon, also die Kills sieht man ja nie so krass explizit, aber die Leichen würde man dann sehen und eben diesen kopflosen Kopf und man sieht einen Penis. Da muss man ja schon, Achtung, Penis. Ja,
ja, ja, also das Einzige, wo ich halt, also der hat die Szene mit dem Koch, das ist halt, ich finde, das ist halt die unangenehmste Szene. Sie ist zwar irgendwie witzig, weil die so plötzlich kommt, so aus dem Nichts und auch eigentlich so, also so, ja, er bekommt ja schon die Quittung dafür, aber wie gesagt, er wird halt dabei erwischt und nichts passiert. Das ist schon irgendwie der Moment, den ich mit am krassesten fand, abgesehen von den Morden jetzt.
Okay, ja, das verstehe ich auch. Da müsste man schon einen Bildungsauftrag mitbringen und das vielleicht, keine Ahnung, dann kommentieren.
Leute, wenn euch jemand sexuell ans Leder will, ja, dann bitte bringt die nicht um. Sondern geht zur Polizei.
Ja, keiner darf mit euren Körpern was machen, was ihr nicht möchtet, egal was dieser Mensch behauptet, was dann passiert. Immer weit, immer sagen. Okay, jetzt haben wir unser Bildungsauftrag auch abgeschlossen.
Wunderbar. Und ich glaube, damit sind wir auch hier bis am Ende von Sleepaway Camp 1.
Super. Ja? Und jetzt kommt was total Spannendes, denn dadurch, dass ihr jetzt wieder entscheiden dürft, welchen Film ich mir als nächstes antun muss. Mhm. Und ich habe ja keine Ahnung, welche drei das sind. Und jetzt würdest du endlich sagen, welche drei das sein werden, welche davon ich dann gucken muss. Mhm. Bitte sag es.
Also folgendes. Ich habe drei Filme rausgesucht. Alles drei Filme, die wieder nicht so bekannt sind, außer vielleicht einer. Aber erwarte jetzt bitte keinen Das Ding oder Das Omen. Ja? Mhm. Wir müssen auch mal so ein bisschen Sachen nehmen, so, weißt du, die ein bisschen hinten runterfallen. Ja? Wir haben ja, wie gesagt, auch einen Bildungsauftrag. Und ich habe mal wieder ein übergreifendes Thema ausgewählt. Und das Thema heißt, auf dem Highway ist die Hölle los.
Auf dem Hellway.
Und auf dem Highway, genau. Ich habe drei Filme und habe zu jedem dieser Filme einen kleinen Satz. Der erste Film ist aus dem Jahre 1986, heißt Hitcher, der Highway Killer. Und der Satz lautet, Holländer im Straßenverkehr, der reinste Horror. Der zweite Film ist aus dem Jahre 2005, heißt Rika. Und der Satz lautet, mir würde der Tod auch stinken.
Oh Gott.
Und der letzte Film ist aus dem Jahre 2017, heißt Downrange oder Range. Und der Satz lautet, im Gaming nennt man sowas Campen.
Ich weiß, was Campen ist. Okay. Mhm. Das klingt ja schon ganz famos. Ich habe am wenigsten Bock auf den Stinkefilm. Und finde es faszinierend, dass wir jetzt mal so einen neuen Film dabei haben, also 2017.
Ja, ja.
Okay, gefällt mir.
Ich sag auch so viel. Einen davon, also ich habe alle drei schon mal gesehen, aber einen davon habe ich wirklich ganz schlecht in Erinnerung. Den müsste ich wirklich auf jeden Fall nachholen. Mhm. Und einer davon, den finde ich ganz famos.
Genau, ich habe ja schon die Vermutung, dass du einen der drei Filme immer als Favoriten hast. Du wirst es mir nicht sagen, sag's mir am Ende. Und ich bin gespannt, welcher dann gewählt wird. Okay, cool. Da bin ich, das klingt cool. Highway, Hellway, Höllenweg.
Genau. Man kann dann wieder abstimmen, wenn dieser Podcast hier rauskommt bei dir, also einfach Schlogger verfolgen bei Social Media, sollte man eh immer tun, denn Schlogger macht glücklich, das sollte hier erwähnt sein. Ich habe auch was Kleines noch vorbereitet, und zwar, wir beide sind ja auf Letterbox, also du, werter Schlogger, und ich, der wertest du, und ich habe eine Schocker mit Schlogger-Liste erstellt, wo er sofort zu den Folgen kommen. Es sind aktuell nur 3 Stück, es ist also nicht so besonders viel. Aber da könnt ihr halt immer sehen, was wir gesehen, also was wir vorhaben zu gucken, und ich versuche die so ein bisschen zu füttern. Also da könnt ihr gerne mal draufgehen, und uns bei Letterboxd folgen ist eh immer gut, weil dann seht ihr sofort, was hat die Schlogger zuletzt gesehen, was habe ich zuletzt gesehen, wie fanden wir das, und das kann auch euer Schaden nehmen.
Und wie kommt man zu der Liste? Man geht auf Letterboxd und dann geht man zu Stu for You?
Gibt man ein auf Schlogger heißt du, glaube ich, einfach, ne?
Ich heiße The Schlogger mit dem Artikel auch wieder.
The Schlogger. Mhm. Genau, das königliche The ist wichtig. Und ich heiße STU4YOU, also Stu for You.
Und die Liste ist dann bei dir irgendwo, die findet man dann da.
Genau, einfach da auf Liste gehen, und ich werde sie aber auch, wenn ich es nicht vergesse, verlinken unter diesem Beitrag hier. Also da guckt einfach in die Shownotes, da müsstet ihr auch alles dann finden.
Genau, Shownotes, ihr findet die Folge hier auf YouTube, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, telestammtisch.de, überall, wo es Likes gibt, überall. Unter eurer Bettdecke und unterm Bett vor allem.
Und wir versuchen auch in Zukunft diesen Abstimmungsprozess vielleicht ein bisschen zu optimieren, weil aktuell ist ja nur, dass man irgendwie nur einen Tag Zeit hat, das abzustimmen, und vielleicht kann man da irgendwie Mittel und Wege finden, das zu optimieren, aber aktuell machen wir es noch auf die alte Methode.
Genau, falls ihr da Ideen habt, könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren. Ich habe nämlich keine Idee. Man muss die Abstimmung auf Social Media, Instagram, Threads und X, die läuft immer nur 24 Stunden. Und vielleicht, genau, habt ihr eine coole Idee, dann könnt ihr uns das einfach gerne schreiben, sagen, per Brieftaube schicken oder vielleicht über einen kleinen Slasher, Axt, was weiß ich, wo ich jetzt mit diesem Gedanken hin will, aber macht es einfach.
Und eine Sache noch, uns wurde angetragen, dass wir auch hin und wieder, also nicht nur beim Schocker mit Schlogger, sondern auch beim Telestammtisch Kommentare auf Spotify direkt bekommen. Die gehen bei uns aber leider ein bisschen unter, weil eine gewisse Person, die wir namentlich nicht nennen wollen, immer vergisst, diese Kommentare freizuschalten. Deswegen seid uns da nicht böse, aber wir lesen oder versuchen wirklich alles zu lesen, was wir bekommen, und sind auch sehr dankbar für eure Resonanz, die auch erfreulicherweise meistens immer sehr positiv ist, was uns wirklich sehr, sehr freut.
Ich würde schon mal sagen, diese Person bin ich nicht. Ich bin raus. Es muss irgendjemand anders sein, ja, den ihr hier hört, vielleicht.
Ja, okay. Gut, pass auf, mein Vorschlag ist, wir machen jetzt hier mal die Mikrofone aus, verabschieden uns, und dann könnten wir vielleicht mal planen, ob wir einen Camp Stugger aufmachen. Und weil so schwierig kann das ja nicht sein, so ein Sommercamp.
Nee, und wir gucken auch mal, ob mein Computer jetzt überhaupt mitgearbeitet hat oder ob die Tonspur auch einfach verloren ist für immer. Und es bleibt einfach spannend, oder? Was sagst du?
Ja, es bleibt spannend. Ich sage aber trotzdem vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören uns wieder mit der 4. Folge von Schlogger mit Schlogger mit Schocker, das weißt du.
Schlogger mit Schocker, und Schocker bist du nämlich.
Ja. Wir hören uns mit der 4. Folge dann, die kommt raus am 13. April.
Ich freue mich, bis dann, wir hören uns, tschüss.
Bis dann, ciao.
Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Telestammtischs. Von und mit Johanna Schlogger-Baumann und Sebastian Stugos. Mehr von Schlogger als Illustratoren und Autoren findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu for You. Den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott eurer armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis.